Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett Time Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheids und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti. Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen.
Einen wunderschönen guten Tag und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Dritte Staffel, zweite Folge Brett Time Stories mit Haider Potti und wir haben heute mal wieder einen Hochkaräter zu Gast. Das war ja immer so ein bisschen unsere USP, so wurde das ja immer geschimpft. Und wir haben gedacht,
Machen wir mal einen Städtetrip.
Kleiner Städtetrip und wir haben natürlich gedacht, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Deswegen Applaus für unseren Gast, Special Guest Stefan Feld.
Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, dass es auch 5 Minuten kürzer gehen könnte. War schön mit euch, Jungs. Ciao.
Witzig wäre auf jeden Fall, wenn er jetzt in der Flasche Rotwein wiederkommt.
Ja, die habe ich leider nicht bereitgestellt. Gut, nur schön, dass ich bei euch sein darf.
Schön, dass du da bist. Mit Potti alleine hätte ich heute so eine dritte Staffel nicht begonnen, so richtig. Da muss da schon auch mal ein bisschen was bieten, ja, damit ich hier bei der Stange bleibe.
So ein Schwadlapp, ey. Ja, das Witzige ist ja, ich habe irgendwann mal, du warst ja auch, glaube ich, mal bei den Bretterwissern, glaube ich, oder hast auch mal irgendwie, da hatte ich mit denen nämlich auch Kontakt, dass ich so, Mensch, den Stefan Feld, weil das Ding ist ja, man kann dich zwar googeln und so, man findet dich auch, aber man findet erstmal keine Kontaktdaten und dann habe ich mal auch Leute angesprochen, die bei denen du mal im Podcast warst, die sagten dann so, ja, ich muss mal gucken und dann haben wir uns ja auf der letzten Messe, habe ich mich so als kleiner Fanboy angeschlichen, ja, und habe gesagt, Mensch, hier können wir ein Foto machen. Und das Witzige war, dann habe ich so gesagt, so Mensch, hier, wie sieht's denn aus, Podcast? Und das Erste, was er gesagt hat, ja, aber eigentlich spielst du meine Spiele doch gar nicht. was? Aquasphere ist eins meiner Lieblingsspiele, muss ich direkt erstmal Werbung machen. Und ja, jetzt hat's ein bisschen gedauert, aber wir haben jetzt hier wieder angefangen. Da habe ich gedacht, komm, da können wir direkt mal ein Schwergewicht hier wieder einladen.
Sehr gut. Eins meiner All-Time-Favorites, ne, damit wir die Schleimspur direkt noch länger ziehen. Und habe ich jetzt vor 2 Wochen erst wieder gespielt und ich will, glaube ich, die Deluxe-Variante haben. Bubu. Bubu ist einfach immer noch ein Kracher und um den Einstieg zu finden, muss ich tatsächlich sagen, ich war eine Zeit lang so, dass ja komplex und schön muss es aussehen. Und ich habe jetzt mit einer neuen Spielegruppe, die gerade erstmal so an Spiele herankommen, den habe ich jetzt eine Menge gezeigt und vor kurzem Bogen von Burgund gespielt und die haben gesagt, was ist das für ein geiles Spiel? Und in der Gruppe haben auch wieder alle gesagt, das ist immer noch das geilste Spiel, weil es einfach so ein rundes Spiel ist. Ist zwar ein Punkte-Explosionsbringer, oder wie sagt man? Aber
darf das Wort ruhig sagen, Punktesalat.
Ja, ist so ein Punktesalat, aber es ist wirklich, es begeistert, das ist so ein Spiel, es begeistert jung und alt. Und es ist für mich immer noch eins der besten. Ah, sowas.
Das freut mich natürlich sehr. Und ich bin auch total gespannt auf die Deluxe-Edition, die jetzt rauskommt. Die ersten Unboxing-Videos sind ja jetzt auch schon unterwegs. Und ich bin ja jetzt nicht so sehr eingebunden gewesen in diese Kampagne. Man hat mich gefragt, ob ich was dagegen hätte und wenn nicht, ob ich eine Erweiterung machen würde. Aber mehr wusste ich nicht. Und dann kam Ravensburger, die haben ja den Kontakt mit Awakened Realms. Und dann, ach, wir bauen das noch rein. Und jetzt kommt das noch rein. Und meine Augen immer größer geworden. Und ich bin jetzt wirklich auch super gespannt, wenn ich es mal auf dem Tisch liegen habe.
Das glaube ich. Ja, es bedarf natürlich nicht dieses überschwänglichen Materials. Das macht es natürlich schön. Aber was es das Spiel über die ganze Zeit so gut macht, ne, oder auch andere Spiele von dir, dass es halt eine runde Sache ist und es funktioniert halt, ne? Es funktioniert halt einfach, weil es ausgereift ist. Das ist vielleicht nachher auch mal eine Frage zum Thema, wie lange muss ein Spiel reifen?
Ja, spannend. Impliziert es jetzt, dass andere Spiele nicht funktionieren?
Doch. Es funktionieren natürlich viele Spiele, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, so wo ich meine Sammlung mal in den letzten Wochen reflektiert habe, was man ja auch so macht, wenn man so viele Spiele hat, weil ich habe eine Frau oben sitzen, die sagt, der Keller, der quillt über, du musst dich von etwas trennen und eigentlich will man das nicht, aber dann guckst du natürlich schon, welches Spiel ist denn gut und welches sieht nur schön aus und welches Spiel spielst du und welches Spiel kannst du wirklich vielleicht auch erklären in einer Viertelstunde, was aber so eine Tiefe und so eine Komplexität bietet, dass es immer wieder ein Anreiz ist, das zu spielen. Und ich finde, das ist mit damit gemeint, meinerseits, mit Spielen, die funktionieren. Die müssen nicht immer 2 Stunden Regelerklärung haben und dann tolles Material und da ist noch eine Verzahnung und hier eine Verzahnung, sondern manchmal ist so die Einfachheit des Seins das Spiel, dass du sagst, boah, das ist geil und es ist jedes Mal trotzdem wieder anders. Jedes Mal nimmst du ein anderes Plättchen und du hast immer viele Möglichkeiten, immer viele Zugänge und das Spiel ist ja jetzt nun mal auch 12 Jahre alt. Und es funktioniert nach wie vor, ne?
Also, ja, aber warum sollte das denn ja auch nicht mehr funktionieren? Ja, ist ja nicht so, dass da die Batterie plötzlich nicht mehr geht, mein Freund. Also ja, das Argument ist ja, ne?
Man kann es irgendwann totgespielt haben. Und das, was du jetzt beschreibst, das ist so ein Sweet Spot, den man als Autor auch nicht jedes Mal erreicht. Und ich kann euch auch nicht sagen, warum jetzt Burgund in der Art und Weise bei den Leuten deutlich besser ankommt als vieles andere. Klar, manche sind komplexer, das schreckt welche ab, aber offensichtlich hat Burgund so einen Punkt getroffen, wo es eben gerade, du hast jetzt rund genannt, eben beides bedient. Es hat den Wiederspielreiz, ist aber leicht erfassbar noch und man kann es in Anführungszeichen auch so ein bisschen runterspielen. Ja.
Also ich muss
auch... Spielst du das selber, oder?
Wie bitte?
Spielst du das selber auch noch?
Ab und zu tatsächlich auch noch. Also irgendwann, das ist ja bei mir so, dass wenn ich die Sachen gespielt habe, dann sind sie, also wenn ich sie entwickelt habe und 150 Mal getestet habe, dann sind sie auch meistens durch. Also dann fasse ich sie oft nicht an. So nach einigen Jahren nimmt man sie aber dann doch mal wieder raus. Und das Burgund tatsächlich, weil es eben dann, wenn die Leute von mir was kennenlernen wollen und schon ein bisschen spieleaffiner sind, das beste Spiel ist, das da in diese Ecke reinpasst und dann spiele ich mit und dann geht es mir selber wieder so. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt noch was Neues entdecke im Vergleich zu Marrakesch. Vielleicht kommen wir da auch nachher noch drauf. Das spiele ich jetzt tatsächlich auch ab und zu und da, das war jetzt noch nicht zu Ende tot getestet, sondern da gibt es noch ein paar Sachen. Aber es macht immer wieder Spaß und die Herausforderung ist da. Von daher, haben wir da einfach ein gutes Projekt mit Alea zusammen irgendwie hingekriegt, aus welchen Gründen auch immer.
Also ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, dass Burgen von Burgund bei mir auf jeden Fall auch ein Dauerbrenner ist. Also es ist, also ich muss wirklich sagen, tatsächlich schäme ich mich jetzt gerade ein bisschen, ich habe es noch nie gespielt. Es ist nicht in meinem Regal, ich habe es nie gespielt und wir hatten, Daniel und ich, wir hatten immer schon mal, also kein Disput, aber Daniel hat dieses Spiel schon in einer unserer ersten Folgen mal sehr positiv hervorgehoben. Und mich hat's einfach nie, also das war so das Thema und irgendwie bin ich da immer drum herum gekommen. Aber ich merke natürlich zuletzt, dass irgendwie immer mehr Leute drüber sprechen und ich gelobe, dass ich es auf jeden Fall mal testen werde. Ich muss diese Wissenslücke schließen.
Das Witzige ist doch, dass du das belächelt hast und das war ja vor der Zeit, bevor Wake and Rams diese Kampagne gemacht hat. Und ganz viele haben wirklich so im Bekanntenkreis haben gesagt, oh, was soll das mit der Deluxe-Variante und das ist doch vor 2 Jahren, ist doch da erstmal was rausgekommen und was soll das? Am Ende spielt das Ding wieder Geld ein und irgendwo sind wieder Knöpfe gedrückt bei Leuten, die vielleicht vorher keine Zielgruppe waren, die dann sagen, oh, jetzt bin ich neugierig. Und das ist eine Faszination, ne? Also im Brettspielbereich. Ich meine, letzten Endes da leiten wir natürlich wieder ein bisschen über, Stefan. Du hast ja auch jetzt im Prinzip eine Reihe an Remakes von deinen Spielen gemacht, wo du Spiele veränderst und wo man jetzt auch sagen könnte, ach, die Spiele waren ja schon auf dem Markt, aber sie werden quasi im Prinzip auf den neuesten Stand gebracht. Die werden den Anforderungen, die vielleicht jetzt so ein Spieler heutzutage hat, der ist ein bisschen verwöhnter und sagt, das soll auch noch mal ein bisschen hübscher aussehen. Und es funktioniert ja auch. Die Leute sagen ja nicht, das gab's ja schon, da hole ich mir lieber die alte Variante, sondern die Leute lechzen danach und sagen, das Spiel war schon gut. Neue Spiele bringt Stefan Feld raus mit einem veränderten Spielprinzip vielleicht. Und die Leute wollen es ja dann letzten Endes auch haben. Das gibt es ja her, dass die Szene so im Prinzip.
Also definitiv und da bin ich auch froh drüber, wobei ich genau deswegen auch das Wort Remake nicht benutze, sondern Rework. Und Das hätte ich vorher auch nicht gedacht, bevor wir diese City Collection da ins Leben gerufen hätten. Also am Ende war es nahezu gleich viel Arbeit und Zeitinvestment in Hamburg und Amsterdam wie letztendlich in Marrakesch. Also die Spiele waren in Ordnung, aber natürlich hat man bei jedem Spiel, bei jedem eigenen Spiel so einen Punkt oder zwei, bei dem man im Nachhinein sagt, das würde ich jetzt doch anders machen oder welches jetzt bei der Spielergemeinde durchgefallen ist, zu Recht auch, weil es einfach ein Designfehler war oder so, dass man dann sagt, okay, da will ich nochmal Hand anlegen und dieses Hand anlegen, um es dann zu verbessern, in Anführungszeichen, das hat viel Arbeit gekostet tatsächlich. Und deswegen bin ich froh, dass Hamburg und Amsterdam da auch die Resonanz kriegen. New York City, ehemals Rialto, das wird leider nicht so sehr nachgefragt, obwohl ich bin fast schon ein bisschen verliebt in das neue New York City, weil Clemens Franz es auch so toll gemacht hat. Und das ist ja eigentlich auch sehr reduziert, hat aber eine super Tischpräsenz mit diesen Skylines, mit der Skyline, die man dann praktisch aufbaut aus diesen Holzhochhäusern und so. Also das ist wirklich nett, aber ich glaube, die Zeit für Auktionsspiele und Area Control, die ist vielleicht vorbei oder ja, die Zielgruppe ist einfach nicht
mehr. Weiß ich gar nicht. Also gerade so Area Control ist eigentlich auch etwas, was ich tatsächlich sehr gerne spiele und bei mir im Umfeld auch gern gespielt wird. Und diese Auktionsmechanismen, wenn die, glaube ich, ganz gut eingebaut sind, ich glaube, das passt schon. Ich habe jetzt auch gerade, deswegen habe ich gleich mal kurz so ein bisschen abwesend gewirkt, weil du auch gesagt hast, Mensch, es war auch super viel Arbeit und sowas. Aber wenn man halt jetzt natürlich mal schaut, ich habe nur mal jetzt reingeguckt, nochmal bei Burgund jetzt diese neue Edition, das waren ja 5,6 Millionen, nochmal im Kickstarter. Also das ist natürlich auch, es ist schon krass, was da irgendwie gelaufen ist. Ne? Also insofern, ja, hast du da definitiv, so wie der Daniel es ja auch immer wieder beschreibt, etwas geschaffen, was rund ist und funktioniert. Jetzt würde ich mal, was mich mal interessieren würde, wenn man sich jetzt deine Spiele mal anguckt, Burgen von Burgund oder auch, wie ich es hier stehen habe, Aquasphere, das sind ja eher Eurogames, so würde ich sie einsortieren. Jetzt hast du aber, wie ich das so gehört habe, ja durchaus auch eine Pen and Paper Vergangenheit. Das heißt, du bist ja durchaus auch in spannenden Geschichten versiert. Wann kommt denn das erste Stefan Feld Story Game raus?
ja, warten wir es mal ab. Also ich bin jetzt tatsächlich nicht der Riesengeschichtenerzähler. Das ist so, das ist jetzt meine allergrößte Stärke. Und ich habe auch so ein bisschen das Problem, und das ist mein Anspruch an meine Spiele, sie müssen einfach einen hohen Wiederspielreiz haben. Und diese Geschichtenspiele, die sind natürlich am Anfang toll und da kann man auch leben und Immersion und das ist irgendwie gut, aber in den allermeisten Fällen ist doch so eher, wenn ich sie dann mal durch habe, dann sind sie halt durch. So, diesen Ansatz, den habe ich für mich noch nicht so richtig erkannt. Vielleicht mache ich das mal und da hätte ich auch große Lust drauf, auch so in diesem Fantasy-Genre und mal einen Dungeon-Crawler oder sowas zu machen in der Richtung, weil ich da tatsächlich als junger Erwachsener auch herkomme, haben ja rauf und runter gespielt die Sachen. Würde mich schon reizen, aber momentan, ja, weiß ich noch nicht. Zumal, habe ich auch an anderer Stelle schon gesagt, ist so, dass man natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung jetzt an meine Spiele hat. Und da auszubrechen ist nicht so einfach.
Obwohl ja eigentlich mal so out of the box denken, ne, im Jahre 2023 dann. Also es ist schon möglich. Tatsächlich habe ich mir die Frage im Vorfeld echt schon mal überlegt, wie könnte so ein Dungeon Crawler von Stefan Feld aussehen? Ich bin irgendwie, wir können ja mal die Community fragen, die können es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, das würde mich jetzt mal interessieren, wie sie das zusammenbauen würden. Also ich stelle mir vor, dass das Setting auf jeden Fall in einer Burg durchaus stattfinden kann. Ja, wir gehen in eine Burg rein, die steht irgendwo in Burgund und gehen dann tief nach unten und dort finden wir dann irgendwelche U-Boote und irgendwelche Aliens und also Thema und Setting hast du auf jeden Fall schon genug geliefert dafür, muss man ja sagen.
Klar, man könnte so einen Dungeon Crawler durch die Thematik, die ich schon hatte, wenn du sagst U-Boote und ähnliches, Orakel von Delphi und so, könnte man dann noch mit einbauen. Ja, schreibt es doch einfach mal unten rein, bin ich auch gespannt, was ihr da erwartet. Also ganz spannende Sache. Ich war jetzt letzte Wochenende unterwegs, auch bei einer Redaktion und habe dieses 4X-Spiel, das ich auch schon mal über Twitter kurz gezeigt habe, wieder vorgestellt. Und wie sieht so ein Spiel aus von Stefan Feld? Tatsächlich so ein bisschen Eurogame verbunden mit Mary Trash. Mhm. Und wir haben wieder gemerkt, die Erwartungshaltung ist da schwierig. Also entweder ich will den Grip an das Spiel und ich will strategisch spielen können, dann sind natürlich diese Würfelelemente und so hinderlich, beziehungsweise beim einen Teil der Zielgruppe schlecht. Die aber lustig drauf losspielen wollen und nichts planen, die haben natürlich mit den planerischen Elementen ein Problem. Und das jetzt irgendwie zusammenkriegen, dass es doch smooth läuft und aber eine gewisse, zumindest sagen wir mal, eine mitteltaktische Komponente mit hat, ist nicht so ohne. Aber das ist dann ein Anspruch, den ich auch nicht habe. Also einfach nur eine Würfelorgie, das glaube ich, wird es von mir jetzt nicht geben.
Muss es ja auch nicht sein. Also nee, ich finde ja auch eine gewisse planerische Komponente auch durchaus attraktiv, ne?
Also welches Spiel das super gemacht hat, ist Eclipse meines Erachtens. Also dieses Erweitern der Fähigkeiten und trotzdem diese Würfelschlachten macht es eigentlich ganz gut. Und das wird ja in der Community größtenteils auch ganz gut angenommen.
Tu mir das nicht. Es gibt ja so einen Mix aus Würfelspielen, die aber so eine gewisse Manipulation mit sich bringen, wo man sagt, da kann man eventuell noch ein bisschen das Glück minimieren, weil man vielleicht ein bisschen vorplanen kann, dass man sagt, man kann Würfelwert verändern oder man hat Fähigkeiten. Das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Du hast natürlich nicht nur den ganzen lieben langen Tag Zeit, Spiele zu entwickeln, weil du arbeitest ja auch noch richtig. Und wie sieht so dein Alltag aus, in dem du sagst, ich habe Spiele im Kopf, ich habe aber auch den Beruf im Kopf und ich schätze dich als strukturierte Person ein. Hast du spezielle Timeslots, wo du sagst, da nehme ich mir Zeit fürs Entwickeln oder kommt das so nebenbei oder wie gehst du vor und hast du noch viele Ideen im Kopf, die noch kommen werden, worauf wir uns freuen können? Viele Fragen.
Also ja, auf die letzte Frage, hoffe ich zumindest. Und wie sieht der Spielealltag aus? Also tatsächlich bindet mich mein Job als Schulleiter sehr, macht auch einen Riesenspaß, aber da bin ich eigentlich also unter der Woche von morgens bis abends beschäftigt und abends dann auch platt, so dass ich das Spiele machen doch hauptsächlich auf Wochenende oder eben diese Ferienzeiten, die man dann hat, fokussiert. Jetzt habe ich das große Glück oder die Fähigkeit oder was auch immer, dass wirklich viel im Kopf läuft. Also ich versuche diese oder meine Spiele wirklich im Kopf schon fertig gebastelt zu haben, so dass ich weiß, okay, der Mechanismus wird da greifen, dann läuft das so und dann können wir das so machen und so weiter und so fort. Und das funktioniert und da kann ich natürlich dann Zeit nutzen, wenn ich mal mit dem Auto unterwegs bin oder Zähne putze oder was auch immer, dann denke ich über die Sachen nach und es hört sich jetzt komisch an, ich putze regelmäßig Zähne, wollte ich zu der Sache sagen.
Also, einmal in der Woche ist auch Regelmäßigkeit, ne? Also
kann ich dann drüber nachdenken und damit kriege ich es irgendwie hin, dann auch die Sachen auf den Tisch und dann irgendwie auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Ja.
Aber hat bisher ja ganz gut geklappt.
Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, als du jetzt über das, wie das Spiel so aussehen könnte, ne, irgendwie so, wie könnte so ein Feld aussehen, wenn man es jetzt mit einer bestimmten Thematik, einer bestimmten Mechanik verpackt. Hast du denn, also man hat irgendwie das Gefühl, dass jeder Autor oder jede Autorin natürlich so eine eigene Handschrift besitzt oder besitzen. Und ich komme da jetzt gerade drauf, weil es ja durchaus auch bei uns im Podcast mal die andere Folge gab, wo natürlich auch der Name Stefan Feld gefallen ist, ausnahmslos positiv natürlich. Und da sagt man ja manchmal so, ja, das ist so ein typischer Feld, weil da ist das und das drin. Was würdest du jetzt selber sagen, was sind so die drei Attribute, wo die Leute sagen, daran erkennt man einen typischen Feld?
Bin ich jetzt auch ganz interessant, dass du das sagst. Das höre ich tatsächlich sehr oft, das ist ein typischer Feld, aber keiner sagt, was der typische Feld ist. Außer Punktesalat kommt nämlich nichts. Und das gilt natürlich für 17 Millionen andere Eurogames auch. Also wenn ich das jetzt für mich beschreiben würde, was gehört in ein Spiel, das ich mal rein? Man muss Entscheidungen treffen. Also es kann kein einfach ich beschäftige mich mit irgendwas, sondern eigentlich muss in jedem Zug irgendwie eine Entscheidung drin sein. Mhm. Dann, was vermutlich wirklich charakteristisch ist, dass ich einen zentralen Motormechanismus habe, der sich hoffentlich jedes Mal unterscheidet, auch in den Spielen. Also das ist auch der Anspruch an mich selber, da innovativ genug zu sein, zu sagen, dieser Motor, der sollte ein bisschen anders sein. Das sind Würfel, das sind Karten, das sind andere Würfelturm oder was auch immer. Und da ist eben eine Mechanik drin, die bisher noch nicht da war. Und dann baue ich das Spiel außenrum mit verschiedenen Aktionen. Und da taucht dann, aber das ist auch nichts Ungewöhnliches für ein Eurogame, da tauchen halt verschiedene Punkte, Systeme auf. Einmal die Direktausschüttungen, also nicht nur für Punkte, auch für Vorteile. Die dauerhaften, die Einkommensausschüttungen und die am Ende, das sind halt die drei, die es gibt und die versuche ich dann reinzupacken und das bringt natürlich auch immer ein Spannungsfeld. Und mit diesen Punkten, also auch spannend, weil wir vorhin von Rolle gesprochen haben, Orakel von Delphi, das ist ohne Punkte ausgekommen. Das ist aber total unterm Radar durchgeflogen, weil, also jetzt von der Mechanik hat es ja schon auch so ein bisschen burgundmäßig was. Ich würfle meine Würfel, versuche die möglichst gut einzusetzen. Aber offensichtlich erwarten die Leute eben doch das mit den Punkten. Und warum macht man das mit den Punkten überhaupt? Weil es natürlich ein unglaublich gutes Steuerungselement ist, um ein Spiel auch spannend und ausgeglichen zu halten. Hm. Da kann ich einfach die feinste Justierung mitmachen. Hm.
Also ich würde tatsächlich jetzt noch ein Attribut hinzufügen. Das trifft jetzt wahrscheinlich nicht auf alle deine Spiele zu, aber immer wenn ich sage, das ist ein typischer Feld, dann weil die Spiele im Laufe der Spielzeit immer ganz schön bunt werden. Also bei Aquas 4, ich meine, du kannst natürlich auch so den Gegner runterräumen durch bestimmte Aktionen, aber wenn man das nicht macht, dann hat man ganz viele bunte U-Boote, ganz viele von diesen Mechs und dann sieht man plötzlich ganz, ganz viel auf diesem Spielfeld. Da sag ich immer so, naja, daran erkennt man ihn. Ne? Man hat ordentlich Material, was dann auf dem Spielfeld stehen kann. Nicht muss, nicht immer, aber kann. Hm. Und nicht bestimmt nicht bei jedem, aber zumindest die ich kenne und die ich auch gespielt habe, da war das auf jeden Fall immer zeitweise sehr charakteristisch.
Das könnte durchaus sein, habe ich jetzt so noch gar nicht gesehen, aber wenn ich das jetzt so versuche zu analysieren, liegt es natürlich daran, meine Kernmechanismen kommen ja dann meistens auch nicht mit zwei verschiedenen Aktionen aus. Mhm. Das wird auch irgendwie langweilig, sondern es sind dann 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und die müssen ja auf irgendwas schießen können, diese Mechanismen. Und deswegen ist dann manchmal etwas barock, sagen wir mal so.
Barock ist auch gut formuliert.
Mir ist beim Recherchieren ist mir aufgefallen, da habe ich eigentlich viele Feldspiele gespielt. Und da muss ich wirklich sagen, also eine ganze Menge. Ne? Also du hast wirklich eine Menge mehr gemacht, als man manchmal im Kopf hat. Dann Bora Bora, La Isla oder Notre Dame. Da habe ich tatsächlich auch einige gespielt. Aber ich habe ein Spiel, wo ich manchmal auch sage, das ist so nach Bogen vom Burgund, finde ich das immer noch so ein tolles Spiel. Geht oft unter, kriegt man gar nicht viel mit. Sag mir mal, warum du Brügge verändert hast. Also warum, mach mir mal schmackhaft, ich habe nämlich mit Hamburg noch gar nichts am Hut gehabt. Warum sagst du, Brügge hat mir seinerzeit gut gefallen, aber es musste Hamburg kommen, weil?
Weil wir Spiele für die City Collection brauchten. Nein. Also.
Pragmatisch.
Geldgeier.
Also es gab zwei Hauptpunkte, die mich an Brügge hinterher gestört haben. Es war ein unsauber definiertes Spielende, meines Erachtens. Nämlich durch das Rauchen der Stapel, dann hat man den irgendwie so halbiert, dann hat man wieder gezogen und so, es war diffus. Also da habe ich empfunden, Es bringt ein bisschen mehr Strategie rein, wenn man eben eine feste Rundenzahl hat. Die wollte ich einbauen. Und das andere war ja eine Rückmeldung, was mich persönlich nie gestört hat, weil der Glücksfaktor da einfach in dem Spiel meines Erachtens drin war, aber der doch viele oder geärgert hat, dass man eben nie die richtigen Farbkarten zog, wenn man Pech hatte. Es waren ja zwei Stapel und man konnte immer nur von oben ziehen. Und wenn man halt eine Lila brauchte und nur fünf Gelbe gezogen hat, dann ging es halt nicht anders. So. Und deswegen der Schritt, auch diese Stapel in farbig Stapel aufzuteilen, sodass man einen gezielteren Zugriff zumindest auf die Farbe hat. Und das hat im Spiel sehr gut getan. Und zum anderen war es so, dass wir bei Hans im Glück, das war eine Regeländerung ganz zum Schluss, die ich zwar abgesegnet habe, aber nicht mehr gespielt habe, war, dass bei Brügge gibt es ja für jedes Haus, das man ausgelegt hat, noch einen Siegpunkt. Mhm. Also nicht fürs Haus, bei Brügge waren es doch, bei Brügge waren es die Häusler, Personen, genau, ja. Ein Haus, ein Siegpunkt. Und das hat tatsächlich die Kanalstrategie oder die Kanalbewertung etwas abgesenkt. Es war definitiv immer besser, auf Häuser und Personen zu spielen. Mal abgesehen davon, dass es im Spiel auch mehr Spaß macht, natürlich mehr Aktionen und verschiedene Sachen machen können. Aber vom Balancings hat es das ein bisschen in die Unruhe gebracht. Und da wollte ich tatsächlich auch nachsteuern.
Verrückt. Okay, das kann ich voll nachvollziehen. Aber ich muss an der Stelle sagen, seinerzeit hat das immer auch ganz viele Lacher gebracht, wenn wir es gespielt haben, weil wir hatten dann immer die Situation, die du beschrieben hast. Da zieht einer vier Karten und sagt, oh, alle gelb. Und dann einer, der gar nicht irgendwie eine bestimmte Farbe brauchte, oh, guck mal, ich habe eine Lilane gezogen. Das war dann direkt unmittelbar die nächste. Und auf der einen Seite, ich kann es nachvollziehen, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, war es trotzdem immer dieses Zufallelement, was so einen Ärgerfaktor am Tisch hatte oder was natürlich auch. Aber ich kann es total nachvollziehen, wenn du auch selber wiedergibst und sagst, du willst strategische Spiele haben und dass du dieses Zufallselement dann etwas minimieren willst. Ist aber für mich ein Anreiz, tatsächlich beide mal zu spielen, also beziehungsweise Brügge noch mal zu spielen, denn es ist jetzt tatsächlich auch eine ganze Weile her, wo ich es gespielt habe und es kann natürlich sein, dass der Spielegeschmack oder die Spielerfahrung das Gefühl noch mal verändert jetzt nach der Zeit. Aber das fand ich seinerzeit auch ein tolles Spiel. Auch alleine diese Würfel, die man gewürfelt hat, die einem dann oftmals einen Malus verschafft haben, da hat man auch immer so einen Zockerfaktor drin gehabt und hat oft hat man sich verzockt und sind imaginär schon ein paar Tränen geflossen bei dem Spiel. Aber ich fand es wirklich ein gutes Ding, ja.
Ja, und ich glaube, da hat sich tatsächlich die Community auch ein bisschen geändert. Als Brügge damals rauskam, waren eher noch so die Hardcore-Eurogamer unterwegs und davor war ja das um Ruhm und Ehre, das muss man jetzt nicht lieben, aber das haben sie ja zerrissen aus dem Grund, weil viel zu viel Glückselement für, sagen wir mal, zu viel Regel drin war. Und das, finde ich, wird heute noch mal deutlich anders gesehen und ich könnte mir auch vorstellen, dass Brügge eben aus diesen Emotionen raus anders auch gesehen würde und positiver, noch positiver bewertet werden könnte. Weil, das wissen wir doch alle, wo kommen die Emotionen beim Spielen her? Doch genau an der Stelle und so ein bisschen natürlich auch Ärgerfaktor oder dass man sich eben drüber freut, Schadenfreude, dass der andere die Karte jetzt gerade nicht zieht. Und wenn alle am Tisch damit umgehen können, dann hebt es ja die Stimmung. Und das finde ich eigentlich auch immer gut. Und das ist für mich auch ein Grund, weil es vorhin darum ging, was muss bei mir drin sein? Es muss immer in irgendeiner Form auch eine Unwägbarkeit drin sein. Das ganz Schachartige wird man von mir auch nicht sehen. Weil das jetzt zum Beispiel bei Marrakesch auch diskutiert wird, warum braucht es denn diesen Turm überhaupt? Ich weiß nicht, ob er das schon mal gespielt hat, aber das hätte man auch ohne Turm spielen können. Dann nimmt man so Cashies, heißen die kleine Cubes, also Octagons in die Hand, wirft die da rein und dann bleibt manchmal was hängen. So. Und man hätte auch dieses System genauso machen können, indem man einfach jeder was in die Hand nimmt, geheim, alle decken auf und dann hätte man eben diese Cashies da zum Draft gehabt. Was aber dann passiert wäre, bei der letzten Hand hätte jeder, wenn einer mitgedacht hätte, wissen können, was liegt jetzt auf dem Tisch was kommt da rein? Und damit passiert dann, dass ich in der Runde davor schon drüber nachdenke, was könnte der andere letztendlich rein tun in die Hand. Und wenn man aber so einen Unwägbarkeitsfaktor reinbringt, dann lohnt sich dieses Nachdenken nicht mehr und das beschleunigt ein Spiel. Und das erkennen manche auch nicht, dass man manche solche Dinge einfach macht, um den Spielfluss zu erhöhen. Ich meine, dummerweise gibt es dann doch immer Menschen, die trotzdem ewig nachdenken über Dinge, die dann leider überhaupt nicht beeinflussbar sind. Aber gut, so ist das Leben.
Ja, da kommst du, glaube ich, nicht dran rum. Wir hatten ja auch in einigen Podcast-Folgen mal das Thema Downtime oder muss es immer grübellastig sein? Und ich bin ja allgemein, oder Daniel und ich, wir lieben ja beide den Würfel. Und weil wir auch beide sagen, kaum etwas erzählt solche Geschichten wie die Würfel. Und kleiner Exkurs, ich habe im Hintergrund habe ich eine Brettspiel-Bundesliga für das Fußballspiel Undici gegründet. Und wir sind jetzt aktuell mitten in der Season drin. Und das Spiel ist schon recht strategisch. Du musst gucken, wie positioniere ich mich, wann mache ich welche Aktion. Und dann gibt's zwei Glückselemente. Das eine ist Karten. Jeder zieht am Anfang zwei Karten, die sind komplett unterschiedlich. Da kann es natürlich sein, dass der eine Karten hat, die besser in seine Strategie passen oder nicht, oder ne? Und dann gibt's halt den Würfel. Und wir hatten gestern ein Spiel, da hat jemand 3-1, glaube ich, gewonnen. Und am Ende stand in der Gruppe noch so, ich glaube, ich habe mein ganzes Karma für Sechsen aufgebraucht. Und sein Gegner meinte, nach der 7. 6, die du gewürfelt hast, habe ich aufgehört zu zählen. Aber dann gab es natürlich wieder so kleine Diskussionen in der Gruppe. Mann, kann man nicht was anders machen? Da habe ich gesagt, so Leute, nee, irgendwie erzählt es ja die Story. Und das Spannende ist ja, auch in der Realität kann auch mal ein Spitzenklub wie Bayern München vielleicht sogar an der Meisterschaft vorbeirutschen, auch wenn es leider nicht funktioniert hat. Aber Das kann halt passieren und deswegen, also ich persönlich liebe den Würfel und ich liebe auch Glückselemente. Liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht diese kognitiven Ressourcen habe, um so weit im Voraus zu planen. Ich habe früher mal Schach gespielt und immer verloren, weil ich, sag ich mal, nur 2-3 Züge im Voraus geplant habe und mein Gegenspieler immer so 10-11, deswegen ist es immer schief gegangen. Aber deswegen finde ich das eigentlich immer recht angenehm. Und als jetzt gerade auch gesagt hast mit diesem Turm, ich habe mir ja bei der Daniel es damals mal empfohlen, hat auch Shogun geholt. Und da ist ja auch so ein Würfelturm drin, wo dann irgendwie was drin ist. Und ich finde es eigentlich immer eine ganz spannende Mechanik. Was ich aber jetzt mal fragen wollte, um vielleicht mal einen Switch zu machen. Ich habe nämlich zwischendrin mal hier geguckt. Ich habe mal eingegeben, die besten Stefan-Feld-Spiele, ja. Und erstmal auf Platz 30, die Revolution von 1820, habe ich auch oben stehen, finde ich tatsächlich ganz cool. Aber wie ist es denn? Ich habe jetzt mal durchgeblättert und ich musste so ein bisschen schmunzeln, denn hier ist Burgen von Burgund das Würfelspiel, Burgen von Burgund das Kartenspiel, Burgen von Burgund die 20 Jahre, Burgen von Burgund das. Also ich frage jetzt mal ganz salopp, kotzt es dich nicht manchmal an, dass deine ganze Person immer fast nur mit Burgen von Burgund verknüpft wird, weil du auch gerade gesagt hast, Mensch, zum Beispiel auch das andere Spiel läuft völlig unterm Radar, dabei ist es eigentlich so gut und am Ende kommt sie nicht manchmal zu den Ohren raus, unabhängig davon, dass es ein gutes Spiel ist?
Wie man so schön sagt, Fluch und Segen. Zwischendurch habe ich gedacht, müsste mich das jetzt mal nerven mit Burgund. Aber ich bin dann zu dem Schluss gekommen, nein, es muss mich eigentlich nicht nerven, ich kann doch einfach froh sein drüber. Und ich sage an der Stelle auch natürlich, war das marketingtechnisch ein Ding, dass Alea gesagt hat, komm, das ist so ein erfolgreiches Spiel, wollen wir dann noch eine Spielfamilie draus machen, mach doch mal dieses noch und jenes und dann haben wir halt probiert und die Spiele sind auch in Ordnung und da ja, das wisst ihr ja auch, das weiß ja auch die Community, ich ja so und so vom Thema herkomme, ist dann auch letztendlich egal, welches Thema draufkommt. Wobei wir uns bei den Derivaten ja auch im Prinzip an die Grundmechaniken rangewagt haben. Und irgendwie finde ich es insofern eigentlich auch witzig, weil ich bis heute noch nicht weiß, ich habe es ja vorhin schon gesagt, warum Burgund besser ist als Macau oder besser ankommt als Notre Dame und so. Also ich bin mit diesen ganzen Spielen echt zufrieden, aber Burgund hat offensichtlich was geschafft, was die anderen Spiele von mir nicht geschafft haben. Und vielleicht schaffe ich es irgendwann nochmal. Wobei, so jetzt von meinem eigenen Feeling, Marrakesch ist schon nah dran. Es ist ein bisschen zu ausufernd vielleicht noch oder üppig, noch barocker als alles andere. Aber so vom Spielspaß wirklich nah dran.
Versuchst du denn, wenn du so ein Spiel entwickelst, irgendwann, wenn du merkst, okay, es nimmt jetzt einen gewissen Komplexitätsgrad ein, versuchst du dich dann so ein bisschen zu beschneiden, indem du guckst, wo kann ich jetzt was sparen, weil du ja gerade eben auch schon gesagt hast, Mensch, ich baue auch manchmal bewusst eine Mechanik ein, die einfach auch den Spielfluss erhöht oder auch die Downtime reduziert. Das klingt für mich jetzt schon so, dass du natürlich auf der einen Seite versuchst, ein gut funktionierendes Spiel zu bauen, aber natürlich auch eins, was praktikabel ist. Ich komme deswegen drauf, weil wir hatten mal die Vitala Serra bei uns im Podcast und da haben wir ihn natürlich auch mal gefragt, weil die Spiele natürlich sehr, sehr komplex sind, ja, also so komplex, dass manche Leute bei On Mars sagen, das ist für mich eher Arbeit als ein Spiel. Und er sagt aber ganz bewusst, dass ich will die gar nicht irgendwie weniger komplex machen, denn sie sollen ja das Thema so nah wie möglich abbilden und deswegen ist es mir tatsächlich Wurst, ob irgendwelchen Leuten das zu komplex ist. Und bei dir klang das jetzt zumindest so ein bisschen so, dass du das immer noch ein bisschen im Hinterkopf hast.
Ja, dazu muss man wissen, warum oder wie mache ich Spiele? Spiele mache ich so, dass sie mir selbst am Schluss Spaß machen. Mhm. Und das heißt, auf der einen Seite, so über super komplexe 8-Stunden-Dinger spiele ich einfach selber nicht mehr. Das hat sich verändert. Trotzdem spiele ich auch noch eine gewisse Komplexität ganz gerne, aber auch ein gutes Kennerspiel spiele ich gerne. Und in die Richtung entwickle ich es deswegen auch, weil ich, wenn ich es dann teste, selbst Spaß dran habe. Deswegen geht es in diese Richtung und so versuche ich es auch hinzubringen. Und dann ist auch meine Arbeitsweise so, dass ich selten ein Spiel ganz fertig, also jetzt zumindest die letzten 10 Jahre, sage ich mal, ganz fertig anbiete. Also ich hatte das große Glück, mit Redaktionen zu arbeiten, die wirklich auch Zeit investiert haben in Spiele. Das ist ja nicht mehr selbstverständlich. Es geht ja immer mehr dahin, dass das fertige Spiel abgeliefert wird vom Autor und möglichst wenig Arbeit noch von der Redaktion zu machen ist, was spielmechanisch angeht, damit man halt einfach raushauen kann, dass man halt irgendwann mal ein gutes Ding hat. Und ich hatte eben das Glück, dass die viel mit mir gearbeitet haben. Deswegen biete ich oft so 80% fertige Spiele an, von denen ich sage, ja, da steckt was drin, das macht uns Spaß. Und die sind manchmal tatsächlich noch ein bisschen komplexer. Und dann kommen die Redaktion, und da war Stefan Brückenmeister drin mit dem Skalpell, dann noch ein bisschen hier als abschneiden und da noch ein bisschen abschneiden und so. Und das tut den Spielen dann auf jeden Fall gut. Und es zeigt aber auch, dass das eben ein Gemeinschaftsprojekt ist, so ein Spiel zu entwickeln. Zumindest in meinen Fällen. Also es ist immer Teamwork und wir gehen zusammen die Spiele durch. Und ich bin ja sozusagen Dienstleister für den nicht für den Endkunden, sondern in dem Fall für den Verlag, der das Spiel, das Risiko trägt und das ganze Spiel rausbringen möchte. Und dann muss ich auch mit den Redaktionen sozusagen Kompromisse eingehen. Aber eigentlich sind es gar keine Kompromisse, sondern wir versuchen, das bestmögliche Spiel in dem Kontext, in dem der Verlag das haben möchte, rauszubringen. Und das ist dann auch irgendwie schön, tatsächlich da diese Zusammenarbeit so zu spüren und miteinander zu arbeiten.
Obwohl man ja auch klingt so ein bisschen, ich würde noch eine Sache dazu sagen, dann kannst du gerne einhaken, wo man natürlich auch sagen muss, ich glaube, dadurch, dass natürlich dann so proaktiv daran gearbeitet wird, schafft ihr natürlich auch ein Spiel, was, sage ich mal, auch dann ein breiteres Publikum natürlich nochmal hat. Ne? Also deine Spiele sind ja nicht nur Dauerbrenner, weil sie seit langem laufen, sondern weil sie auch von vielen Leuten gespielt werden. Ne? Also ich glaube, dass natürlich so ein Burgen von Burgund oder auch ein Marrakesch oder auch andere deiner Titel, dass die natürlich auch eine ganz andere Auflagengröße, sage ich mal, dann abbilden können als ja, zum Beispiel, weiß ich nicht, ein On Mars auf Deutsch ist dann vielleicht vom Gefühl her mal bei einer 2000er Auflage und da ist man froh, wenn man die noch los wird, weil das natürlich sehr komplexe Spiele sind. Das heißt, je komplexer das Spiel, umso enger natürlich der Tunnel auch. Und wenn das natürlich dann noch damit einhergeht, dass dir das Spiel natürlich auch noch dann Spaß macht und dass du auch siehst, hey, dass es jetzt ein bisschen schlanker geworden ist, hat dem Spiel gut getan, das finde ich super, dann ist das ja eine Win-Win-Situation, ne?
Definitiv. Also, wenn der Spielspaß nicht verloren geht, und das haben die Redaktionen eben geschafft, dann trotzdem den Spielspaß oben zu halten, dann ist eine Verkürzung besser. Und das, wenn man jetzt frisch Spiele erfindet, dann denkt man immer, man kann Probleme lösen, indem man noch mehr Regeln rein hackt und hier noch das Regeln wir so und hier noch eine Detailregel und da noch ein bisschen irgendwie Glitter dran oder so irgendwas. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Und jetzt nochmal die Schleife zurück zu, was macht meine Spiele aus? Die einzelne Aktion muss eigentlich klar und einfach sein. Mhm. Und das Zusammenspiel der eigenen Aktionen macht dann die Spieltiefe aus oder die Komplexität oder so irgendwas. Und hier noch eine Sonderregel und da noch Popanz und hin. Manchmal kommt man nicht drum rum, aber im Großen und Ganzen, diese Reduktion macht ein Spiel oft, oft, oft besser.
Nein, du wolltest ja, gerade mal sagen. Also wo ich gerade einhaken wollte, das war so das Prinzip, ich glaube, manche Spieleautoren haben auch das Gefühl, wenn ich mein Spiel an eine Redaktion gebe, dann krempeln die das auf links und verändern das. Bei euch hört sich das tatsächlich nach so einem schönen symbiotischen Verhältnis, hätte ich fast gesagt. Ne? Du machst die Vorarbeit oder du machst die Basis und die der Verlag oder die Redaktion verfeinert das dann. Und Potti hat es letzten Endes dann auch zu Ende geführt, dass du jetzt, Potti, gesagt hast, dass am Ende dann ein breites Publikum angesprochen werden kann, weil halt viele Augen dann drüber gucken. Also das heißt, das ist natürlich auch ein enges Vertrauensverhältnis. Würdest du sagen, wenn du die Zusammenarbeit mit einem anderen Verlag anstreben würdest oder mit anderen Verlagen anstreben würdest, dann würden sich deine Spiele ganz verändern? Oder würdest du sagen, das würde ich gar nicht erst machen? Also wie ist so dein Antrieb, dass du sagst, die Arbeit will ich machen und ich will mit den und den Personen mein Spiel verfeinern? Ist das über die Jahre so für dich so ein Muss oder bist du offen, dass du sagst, ich will irgendwann auch mal andere Einflüsse haben?
Tatsächlich ist das genau die Vorgehensweise, die ich mag und warum ich das mit dem Spieleerfinden auch mache. Also vielleicht kam das jetzt auch ein bisschen falsch rüber. Es ist ja nicht so, dass ich das Spiel zu 80% fertig mache, denke, oh, da steckt was drin, dann gebe ich es ab und die machen es fertig, sondern dann gebe ich es ab, um zu hören, ob der Verlag das auch sozusagen sieht, dass da was drin steckt, um dann die letzten 20% gemeinsam zu erarbeiten. Also da bin ich zu 100% involviert. Wobei ich eben einfach sage, ich muss da auch flexibel sein. Es gibt nichts, woran ich klebe. Also das erlebe ich häufiger bei Autorinnen und Autoren, die sagen, na, das muss drin bleiben, sonst veröffentliche ich das Spiel nicht. Das ist aber mein Ding. Also ich sage, das kann raus. So, und diese Zusammenarbeit, diese 20%, die machen total Spaß, weil man zusammen ein Produkt erarbeitet und deswegen mache ich Spiele, weil wir sind total in unserer Szene, das müssen wir ja ehrlich sagen, das sind ja überwiegend tolle Menschen und dieses Zusammenarbeiten, und ich bin eben so ein Beziehungsebene-Typ, das macht mir Riesenspaß. Und da war es dann so, Stefan Brück kam hierher und dann sind wir irgendwie freitagsabends kam er und dann ging es das ganze Wochenende durch, haben wir Tester eingeladen, gespielt, getestet, verbessert, gemacht und. Und diese Momente, das war einfach schön und war einfach auch auf einer freundschaftlichen Ebene. Und das leistet halt nicht jeder Verlag. Deswegen kann ich auch jetzt jeden Verlag sozusagen oder würde ich nicht jedem Verlag meine Spiele anbieten. Und ergänzen kann ich dazu sagen, da habe ich einfach jetzt auch nicht die Zeit dazu zu sagen, ich gebe jetzt mal hier noch was hin oder da noch was hin, weil natürlich ich jetzt mit einigen Menschen zusammengearbeitet habe, Horror Games, Queen Games jetzt natürlich und so. Und da sind Beziehungen gewachsen, die ich einfach auch weiter pflege und mehr Spiele habe ich halt auch, die ich dann noch weiter streuen könnte oder wollte. Mhm.
Hat mich gerade so ein bisschen nochmal erinnert. Sandy Peterson hat uns auch mal erzählt, dass sein Cthulhu Wars an einem Wochenende entwickelt wurde, weil er sich irgendwie 20 Leute eingeladen hat und das ganze Wochenende getestet hat und dann ging das Ding raus. Wie ist das denn bei dir? Das ist irgendwie wahrscheinlich so eine Standardfrage, die du bekommst und die habe ich auch ganz vielen Leuten schon gestellt. Was ist denn oft zuerst? Ist es die Mechanik oder das Thema? Weil ich will jetzt so die Brücke so ein bisschen schlagen. Wir haben ja, als die Kamera noch aus war, haben wir ja mal so ein bisschen auch über ein bisschen Hintergrundinformationen gequatscht und dann kam auch das Thema Fußball mal auf den Tisch und ich habe gesehen, du hast ja, glaube ich, Dribbeln mit Lukas oder so hieß es ja, das Spiel. Also
Dribbelfieber.
Oder Dribbelfieber oder sowas. Genau. Und also gibt es denn so Themen, wo du sagst, Mensch, das wäre schon geil, wenn ich da mal ein Spiel zu entwickeln, mal so ein Fußballspiel oder was weiß ich, hast du da manchmal so Themen, wo du dann überlegst, da würde ich jetzt, brauche eine Mechanik zu, oder ist immer erstmal so, du hast eine Idee für so ein Kniff, weil du hast ja gesagt, du hast immer so eine Motormechanik quasi und baust es dann rumherum. Also quasi zwei Fragen, wie gehst du ran? Erst Thema, dann Mechanik. Und gibt's noch Themen, die du gerne mal umsetzen würdest?
Also das kann Daniel jetzt beantworten. Von welcher Seite komme ich, Daniel?
Ich erinnere mich auf jeden Fall an ein Video, wo du die weißen Karten da irgendwie hast und sagst, ich spiele einfach mit den Karten und das Thema ist am Ende dann irgendwie. Und du bist ja natürlich von der Lehrtätigkeit, ne? Also von daher erst die Methode, ne?
Ja, Siegstruktur. Nein, also tatsächlich einfach von der Mechanik, das reizt mich auch und da sage ich auch, dass in vielen Fällen das für mich den Spielspaß eines Spiels ausmacht. Daher komme ich auch und da erzähle ich jetzt immer diese Anekdote, dass ich das Buch von Tom Wernick gelesen habe, ganz am Anfang zu meiner Schaffenszeit, wie man Spiele erfindet, der lauter absurde Sachen da auch fordert oder zeigt. Da mache ich gar nichts davon, was in diesem Buch steht. Aber unter anderem stand drin, der Autor ist nicht für das Thema zuständig, das macht der Verlag. So. Und da ich so und so vom Thema, von der Mechanik habe, habe ich dann gedacht, okay, gut, lassen wir gut sein. Und ich nehme meine Spiele irgendwie immer. Mein erstes Spiel, das ich so ein bisschen intensiver erfunden habe, war über Zoos. Und gleichzeitig war ich ein großer Fan von Showmanager von Queen Games damals. Das war so. Theaterspielchen kam noch ein paar Mal auf. Und dann wusste ich nicht, wie ich mein Spiel nennen soll. Und dann habe ich es halt Zoo-Manager genannt. Und dann hatte ich noch so ein paar andere Prototypen. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist ja ganz gut. Das heißt jetzt Inselmanager oder Dorfmanager oder Burgen von Burgund hieß Weidemanager. Also daran sieht man schon, das Thema war egal. Und das hat tatsächlich auch dazu geführt, ich habe mir dann als noch nicht veröffentlichter Autor einen Namen gemacht, weil schon alle Redaktionen wussten, wenn sie jetzt einen Manager kriegen, dann ist das von diesem komischen Feld. Und auch heute noch wissen die Leute, okay, hier der Manager. Und dann hatte ich auch immer so Moosgummis, oder habe ich auch immer noch in meinen Prototypen, auch das, wenn das auf irgendwo landet und da ist Moosgummi mit dabei, beklebt ist, dann, aha, das ist ein Feldprototyp. Also das zeigt, dass ich von der Mechanik her komme und es gibt kein Thema, wo ich sage, da will ich was dazu machen, weil ich auch ganz klar sage, wir machen keine Simulationen. Ich mache keine Simulationen. Da will ich auch möglichst genau das Thema abbilden, sondern die Mechanik muss ineinander greifen und die Thematik muss die Mechanik logisch unterstützen. Und dann wird es für mich stimmig und dann muss man auch mal so ein bisschen das Ganze dehnen, aber im Großen und Ganzen sollte es das unterstützen.
Ja, ich dachte, dann kommt jetzt vielleicht mal ein Fußballmanager raus hier.
Ja, das habe ich ja. Also dieses Dribbelfieber, das war auch so ein eigenes Ding. Da kam Green Games um die Ecke und hat gesagt, Lukas Podolski war um die Ecke. Wir müssen da jetzt ein Spiel machen. Hast du Lust, das zu machen? Und tatsächlich, ich nehme an, er wird jetzt noch nicht gespielt haben. Das ist ein relativ anspruchsvolles Deckbuilding-Spiel. Heißt immer, ich hätte noch kein Deckbuilding-Spiel gemacht, aber das Dribbelfieber ist ein Deckbuilding-Spiel und das funktioniert sogar ganz gut. Jetzt ist es ein bisschen blöd, die eigenen Spiele zu loben, aber das hat kein Mensch gespielt, weil es so kindlich auch rüberkommt. Dann haben sie den Zeichner von 3-Fragezeichen-Covern irgendwie gekriegt, dann hat er da irgendwelche spielenden Kinder vorne drauf geknallt, dann war seit so ein Lukas Podolski Porträt drauf, noch irgendwie so, also ist Katastrophe.
Ja, ich habe es nämlich hier gesehen.
Ich will ein Memo machen.
Genau, aber es ist tatsächlich unter den, also in dieser Liste auf Platz 14 gelandet, ja, und von deinen Top, den Top-Stefan-Feld-Spielen. Und wenn man es so liest es sich tatsächlich ganz cool, ne? So ein Brettspiel über Straßenfußball, ne? Zwei Spieler haben eine Fußballmannschaft von 5 Personen, das Ziehen von Karten, die Verwaltung der Hand sind der Weg zum Erfolg, eingebautes, leicht zu handhabendes Spiel, Kick and Run, also klingt erstmal total super, aber wie du halt sagst, ne, dann guckt man halt drauf und dann hat man wirklich das Gefühl, dass es einfach ein Kinderspiel ist. Ne? Ja, so, ja, also
total. Ja. Okay, Dribbelfieber, gleich wenn ich oben auf der Couch sitze, Dribbelfieber, da organisiere ich mir eins.
Ist ja bestimmt out of print, gibt es nur noch zu Mondpreisen.
Ich bin, bin Deckbuilding-Fan, hast du mich direkt gecatcht. Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe nämlich auch gedacht, das ist so ein Kinderspiel, das hat mich jetzt...
Und dann, also wirklich, es rollt einem die Fußnägel hoch, wenn man dann das Spiel innen sieht. Dann haben sie solche Karten, dann gibt es normale Karten, die dann gezeichnet sind mit einer Mechanik. Und dann gibt es die super Lukas Podolski-Karten, die sind dann mit Fotos. Mhm. Ist auch so ein Mix, wo man dann, oh, Alter, wirklich, wirklich schwierig. Naja, aber ich glaube, das wird nicht in die City Collection.
Vielleicht müssen wir Awakened Realms mal heiß drauf machen, dass sie ein Remake machen. Ja. Mit so Lukas Podolski-Zinnfiguren.
Naja, aber es klingt ja zumindest so, als wenn man das Spiel jetzt ganz leicht mal rebranden könnte, ne? Weil die Mechanik klingt ja recht spannend und dann hat man halt anscheinend Lukas Podolski, er ist halt dein Starspieler oder so, machst ein neues Cover drauf und so schnell geht das, ne?
Ja, aber da würde ich dann schon auch nochmal richtig dran arbeiten wollen. Also da war dann auch wieder die Vorgabe, weil es dann eben so kindlich aussieht, diese Kick and Run, da muss wieder so eine ganz leichte Variante rein und es darf alles nicht zu kompliziert werden und so. Dann bei einer Sportsimulation muss es ja auch ein bisschen fluffig bleiben. Das war dann auch nicht so ganz einfach. Also jetzt bitte nicht zu viel von diesem Spiel erwarten. Also so sensationell ist das auch wieder nicht, aber es hätte mehr verdient, sagen wir mal so.
Das werde ich jetzt prüfen.
Ja, Stefan, vielleicht nehmen wir dich da unter Vertrag und dann müssen wir noch mal gemeinsam an das Spiel ran und dann genau. Machen wir noch mal einen richtigen Verkaufsschlag. Weil ich habe das Gefühl, dass allgemein so Sportspiele ist durchaus etwas, wir haben irgendwann noch mal im Podcast darüber gesprochen, das ist jetzt ein Genre, das ist zwar existent, aber so wirklich wagt sich da auch immer niemand dran. Es gibt zwar eine Handvoll von Spielen und noch weniger, die irgendwie gut sind. Jetzt gab's ja, 11 ist ja jetzt rausgekommen, so Fußballmanager-mäßig, das ich tatsächlich ganz cool finde. Dann gibt's noch, ich glaube, aus Finnland oder so, das Superclub. Und dann wird's schon eng, ne? Also so richtige Sportsimulationen gibt's gar nicht, ne? Deswegen umso witziger, dass wir halt dieses Unichi-Spiel gefunden haben. Und das ist schon sehr nah dran, aber ich merke halt auch hier, mein Anspruch an so ein Sportspiel ist ja immer, dass das irgendwie auch eine gewisse Dynamik rüberbringt. Ich glaube, das ist so das Schwierige, was es mit sich bringt, so ein Sportspiel zu entwickeln. Und bei Undici ist es halt zum Beispiel so, du merkst richtig, wenn so zwei Leute einfach, wie man so schön sagt, mit offenem Visier spielen, ne, dann wird gewürfelt, dann 7000 Tore und so. Und dann ist die Partie auch in 90 Minuten durch. Und wir haben aber auch schon Partien gehabt, die gingen 4,5 Stunden, weil dann die Leute natürlich sich über jeden Zug Gedanken gemacht haben. Aber ja, gut, solange sie Spaß richtig haben, ne?
Hast du davon was mitgekriegt, Stefan, von Undici? Sagt das was überhaupt? Nee. Das ist, du hast tatsächlich so eine Neoprenmatte, damit du auch weißt, wovon wir reden. Du hast so eine Neoprenmatte und du stellst dir vor dein Team zusammen, also spielst mit einer normalen Formation. Das sind so Scheiben, die hast du auf dem Feld und kannst wirklich dann, jeder Spieler hat eine Fähigkeit und du kannst entweder als Bewegung kannst du eine einzelne Person bewegen oder du kannst auch die ganze Abwehrreihe oder das Mittelfeld kannst du verschieben. Also du kannst wirklich verschieben, zustellen, passen, also es simuliert viele Möglichkeiten sehr gut und hat aber auch so eine Zufallkomponente drin durch die Karten und durch das Würfeln dann und also es bildet alles ab, was man so sagen will, ne? Also du hast auch wirklich, es ist ja auch mathematisch wieder runtergerechnet, dass du bestimmte Felder hast, die du dann begehen kannst und das macht schon ganz gut, muss ich wirklich sagen. Aber wisst ihr was? Also mein aktuelles Favoritenspiel, was auch super ankommt, ist ja Heat. Das Autorennspiel, das macht super. Und jetzt habe ich mit meinen Schülern in den letzten Stunden nochmal so ein Back to the Roots, nämlich so ein Spiel mit Stift und Papier. Und wir haben zum einen Käsekästchen habe ich denen beigebracht, weil die immer so XXO gespielt haben. Habe ich gesagt, spielt doch mal Käsekästchen. Ist ein bisschen komplexer, muss man ein bisschen mehr nachdenken. Fanden die total super. Und dann bin ich durch die Recherche zu einem richtig coolen Spiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, nämlich so Vector Race nennt sich das oder Vector Rennen. Kennst du das?
Ja.
Und das habe ich gestern mit einem Schüler gespielt in meiner Klasse 6. Der hat es einmal gespielt und hat super verstanden. Also wieder wirklich einfach nur, es ist ja wirklich mathematisch, wie du dich bewegen kannst und es hat so viel Spaß, so viel Thema haben wir da reingebracht in ein kariertes Blatt und das hat mich so an dich erinnert, Stefan, an dieses Video mit den weißen Karten und das ist so quasi die Brücke auch zu dieser heutigen Folge. Cool, absolut cooles Spiel. Perfekt, es funktioniert super.
Und so bin ich ja groß geworden tatsächlich auch. Ich habe jetzt ein paar Jährchen mehr als ihr auf dem Buckel, aber das war unsere Schulbeschäftigung. Da gab es ja noch nicht irgendwie Dattel oder sonst irgendwas. Wir haben Jojo gespielt, wir haben Skat gespielt und wir haben eben so Papierspiele gespielt. Und dieses Vector Race, das wurde ja dann als Spiel auch mal umgesetzt. Das war Mississippi.
Ich sehe es gerade.
Irgendwann total gefloppt. Weil das Schöne an diesem Vector Race ist, man packt das Papier dahin und alle machen direkt mit und kein Aufbau-Ding und so weiter. Das finde ich auch ganz faszinierend und so schön, jetzt auch von dir zu hören, dass auch unsere heutige Jugend, so verschrien die ja auch ist, und das sind tolle Menschen, das muss man jetzt mal wirklich auch sagen, unsere Jugend ist nicht schlechter, als wir als Jugendliche waren oder ihr als Jugendliche. Dass die auch daran wieder Spaß finden, weil es einfach so, es packt. Es wird jetzt kein Dauerbrenner sein, aber einfach mal machen und sehen, wie mit einfachem Mittel Spaß entsteht.
Ja, und vor allem auch dieses, du kannst mal eine Steigung berechnen oder wirklich dieses Vektoren, also ich habe das in der Schule nie so richtig verstanden, aber wirklich eine Beschleunigung, dass du wieder langsamer fährst. Du hast richtig gesehen, wie das in den Schülern auch gerattert hat, wenn ich mit denen gespielt habe, dass sie sagen, oh, wenn ich jetzt das mache, dass sie auch komplexer denken und sagen, ja, jetzt ist das gut, aber wenn ich noch einen Zug weiter, dann komme ich ja aus der Strecke raus. Und Schüler haben bei mir auch immer so dieses, Brettspiele, ja, das ist aber nicht so cool. Aber man ertappt die immer wieder dabei, dass sie selbst diese Papier- und Stiftspiele, dass sie das cool finden, dass sie sich daran verlieren können und dass auch das tatsächlich so eine Schulstunde füllen kann oder auch so einen Tag füllen kann. Wir haben gestern auf der Busfahrt, auf der Rückfahrt, da hat mir extra ein Schüler einen Platz freigehalten, hat gesagt, Herr Heider, setzen Sie sich bitte neben mich und malen Sie noch eine Strecke. Also das ist ja das Schöne dann auch an dem Hobby. Das ist nicht immer und das ist jetzt eigentlich wieder der Weg zum Anfang. Es muss nicht das Top-Material haben und ausufern sein, sondern manchmal ist einfach, wenn die Mechanik überzeugt und wenn die funktioniert, dann schlägt die halt alles, ne? Und du hast selber, machst dein Thema oder hast deine Fantasie oder machst Motorengeräusche, wenn du da deinen nächsten Strich irgendwo hinmalst. Und das ist ja auch gerade das, warum wir das Spielen dann so lieben, weil wir dann irgendwie dann doch wieder kleine Kinder sein können bei solchen Sachen.
Ja, aber ich merke das auch ganz extrem. Meine Freundin hat ja auch einen Sohn, der ist jetzt 4,5. Und ich meine, Daniel hat das ja alles auch schon durch und so, ne? Aber also der Kleine ist natürlich erstmal getrieben von Spider-Man, Plastik und alles bling bling. Aber das Witzige ist, ich bin dann immer so der Gegenpol, ja. Und dann kommt hier der Potti an mit das kleine Gespenst oder was haben wir letztens noch gezockt? Autsch, das ist einfach so ein ganz einfaches Ding, wo man so Karten umdreht und wenn du an der Seite, wo ein Kaktus dran ist, dann schreist du Autsch und musst die Karte ablegen. Oder Lotti Karotti und weiß der Geier was. Und der lernt dadurch was, er lernt zu verlieren. Die ersten Male, wo wir Ding Spitzpass aufgespielt haben, das war ein Eklat, weil er dann immer seine eigenen Regeln machen wollte. Und ich so, nee, aber das geht so nicht, ne? Und dann hat er richtig rumgebockt, wenn er verloren hat und so. Und mittlerweile kann er verlieren, das ist super. Und man merkt ihm richtig an, alleine dieses sich gemeinsam damit beschäftigen, ne? Also nicht dieses, komm, hier hast du deinen Plastikkram, renn mal in dein Zimmer und mach, sondern wirklich dieses, wir sitzen gemeinsam am Tisch. Wir lachen, es ist witzig. Dann sind ja kleine Überraschungselemente, wie der sich immer gefeiert hat, wenn er bei Lotti Karotti diese Karotte drehen durfte. Und wenn dann irgendwo ein Kaninchen, und sei es sein eigenes, wenn es ins Loch gefallen ist, fand der super cool. Und da merkt man, dass man da doch irgendwie die Chance nur geben muss, ne? Und wenn man das dann tut, dann funktioniert das auch so, ne?
Also unbedingt. Und da ist Brettspiel einfach ein tolles Medium. Also letztendlich geht's drum. Ich bin jetzt kein Erziehungswissenschaftler, doch, bin Erziehungswissenschaftler eigentlich, aber jetzt bei kleinen Kindern, dass wir uns mit unseren Kindern beschäftigen und für sie da sind und mit ihnen was erleben. Das, was du beschreibst, ist natürlich entscheidend. Und da ist Brettspiel einfach ein tolles Vehikel, ja. Weil es eben diese Überraschungsmomente hat und weil es oft auch nett gestaltet ist und diese ganzen Kompetenzen oder Persönlichkeitsmerkmale, die sie dabei auch lernen, unglaublich. Also da könnte ich mich auch drin verlieren und ich würde eine Schule machen, nur aus Brettspielen, aber ist jetzt noch durchsetzbar.
Na, wer weiß, viele prangen ja unser Schulsystem eh an. Vielleicht ist das ja genau der Kniff, den wir brauchen.
Wir haben, also wir wollen das ja bei uns auch wieder so ein bisschen verstärken, so eine Brettspiel-AG. Ein paar Schüler haben auch tatsächlich das Interesse angemeldet. Das Einzige, was sich bei uns seit Jahren wirklich durchsetzt, und das ist ein alter Mathelehrer, der ist nicht mehr bei uns, also alt ist er nicht, aber der ist bei uns an der Schule gewesen. Und der hat die Würfelmeisterschaften, der hat die bei uns eingeführt und der ist in der Eifel an der Schule selber und wir haben sogar eine Kooperation gehabt. Und da sind die Schulmeister haben sich besucht gegenseitig und haben sich den Pokal abgeluchst. Und das ist einfach nur Würfel, Becher hochheben und Augenzahlen schneller zusammenzählen. Und das, was nämlich das Schöne ist und das, was beim Brettspielen auch wieder auf in den Vordergrund rückt, ist, das ist egal, ob du in der 5. oder in der 10. Klasse bist, du kannst es auch schaffen, den 10-Klässler im schneller Zusammenrechnen schlagen. Und das ist ja so schön, du sagst von 6 bis 99. Das heißt, es hat jeder die Möglichkeit und über gewisse Voraussetzungen, je nach Komplexität, an so einem Spiel teilzunehmen. Ich sehe das schon bei der Heidi jetzt, die ist 6, aber die wird halt mit Spielen groß. Die kann auch teilweise schon Spiele erklären oder auch schon, also manchmal wird es ein bisschen wirr noch, aber die weiß, was zu tun ist, die weiß, welches Material in welcher Spielkiste ist, wo welches Spiel hier ist. Also die ist auch schon Spielerin durch und durch dann.
Ja, und da geht mein Herz auch tatsächlich auf, weil ich das so wichtig finde und weil man natürlich auch immer mehr Familien hat, die nicht mehr mit ihren Kindern lesen oder spielen oder sonst was machen. Und wenn man es dann erlebt, dann weiß man, wie wichtig das auch ist. Dann nur unter dem Anspruch zu sagen, ich muss den Kindern noch was beibringen oder was bieten, sondern einfach, weil es für einen als Erwachsener ja auch so schön ist, zusammen mit den eigenen Kindern sowas zu erleben und die dann eben laut jauchzen, da zu erleben und da groß werden zu lassen. Und dabei zu wissen, ja, das ist einfach auch ja, sinnvoll. Das hört sich immer so blöd pädagogisch an. Also, aber ja, ihr wisst, was ich meine.
Ja, aber absolut. Vor allem die Kleinen haben auch viel mehr drauf, als man manchmal glaubt. Also wenn ich jetzt mich daran zurückerinnere, als wir hier das kleine Gespenst gespielt haben, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, das Spiel, das war ja eine ganze lange Zeit bei Kosmos, ist jetzt bei Hoch. Und es ist ja so, dass die Spielschachtel so super schön gestaltet. Du klebst da irgendwo so Steinchen drauf, so dann so ein Schloss darstellen. Und dann hast du in der Mitte so eine Uhr, die drehst du und dann musst du in jeder Stunde halt ein Fenster aufdecken und guckst halt dann, ob das, was gerade gesucht wird, da drin ist. Ist auch ein bisschen für die Feinmotorik, du hast so ein kleines Gespenst mit so Magneten, wie beim Entenangeln und holst dann so das Ding raus und je nachdem, wie viele du hintereinander findest, dann hast du irgendwann gewonnen. Und du kannst auch dann irgendwann so Murmeln freischalten. Und diese Murmeln, dann hast du quasi die andere Schachtelhälfte und dann musst du die Murmeln halt, wie dieses Murmellabyrinth damals, wie man es kennt, musst du mit so ein bisschen Geschicklichkeit in so Löcher reinbringen und die kannst du dann sammeln. Und also das mit den Murmeln hat bei ihm zwar nicht gut geklappt, aber in diesem Memory-Ding hat der uns richtig lang gemacht, ne? Also das war unfassbar. Während wir uns abgekrebelt haben, irgendwie das fünfte Ding zu finden, hat der uns in der nächsten Runde die Socken ausgezogen, ne? Also das ist schon witzig gewesen, ja.
Manche Spiele darfst du auch einfach nicht gegen Kinder spielen. Stefan, hast du denn den Drang, Kinderspiele zu erfinden? Hast du noch keins gemacht oder sowas?
Nee, also auch aus dem Grund, weil ich eben gerne die Spiele auch selber spiele. Und jetzt habe ich mit Jonathan, unserem Sohn, natürlich auch viel gespielt. Aber der war dann auch schon so schnell aus diesem Kinderspielbereich draußen durch die Sozialisation, dass das nie ein Faktor war, wo ich gesagt habe, jetzt will ich mal selber ein Kinderspiel erfinden. Und das traue ich mir tatsächlich auch wieder zu. Weil ich finde, also entweder man hat Kinder dann, die das auch spielen, oder man hat dann Testgruppen, weil es einfach so ganz anders wirkt, als es auf einem selber wirkt.
Ich habe mittlerweile tatsächlich, ich gucke über, auch wenn die Heidi erst 6 ist, aber ich gucke überhaupt gar nicht mehr nach Kinderspielen, auch weder zum Geburtstag oder sowas, weil ich das dann didaktische Reduktion, also die Heidi fängt mittlerweile dann selber an, auch Regeln dann so zu erleichtern oder man kann halt die großen Spiele, wenn ich die dann schon mal teste, sage ja, dann lassen wir die Regel weg oder die Regel weg und dann ist sie dann in der Lage, schon solche Sachen so leicht mitzuspielen. Ne? Man ist ja da auch nicht kompetitiv und sagt, ich muss das jetzt unter Wettkampfbedingungen spielen, aber Ich teile da die Meinung. Ich habe das, erlebe dann das Gleiche. Und der Potti wird wahrscheinlich auch bald das Gleiche erleben. Dann sind die Kinderspiele tatsächlich schnell schon so abgearbeitet, dass man sagt, das braucht man eigentlich oder das braucht es tatsächlich dann gar nicht mehr. Ne?
Also es ist so ein motorisches Gimmick drin. Ich glaube, das zieht dann auch länger eben so als mit der Murmel oder wie hieß dieses Spinnenspiel, wo man da so dran gezogen hat und so. Das haben ja die Kinderspiele häufig. Aber durchaus. Und das sieht man auch, was so eine Sozialisation ausmacht, wie schnell man dann auch Spiele affin wird. Und ich glaube, um da jetzt auch mal so eine Aussage zu bringen, dass wir das in der Community der Spielerinnen und Spieler zu schnell vergessen, dass diese Entwicklung bei uns einfach stattgefunden hat. Und wenn jetzt jemand von außen kommt und Brettspiele spielen soll, dass der diese ganzen Erfahrungswerte einfach nicht mitbringt und deswegen manchmal wie der letzte Trottel davor sitzt und weil er sich dann auch so fühlt, oft auch nicht spielt. Das ist ja ein Grund, dass viele Menschen sagen, ah, lass mich mal in Ruhe mitspielen, da blamiere ich mich nur und so. Und da müssen wir ganz anders dran, wenn wir sagen, wir wollen die Leute zum Spielen bringen.
Ja. Also das ist auch eine Sache, die ich bei mir manchmal wahrnehme, wenn ich mit Leuten spiele, die jetzt ganz frisch dazukommen, dann, also ich habe kein Problem zu erklären und so, aber ich merke dann während des Spiels, und das meine ich dann überhaupt nicht böse, aber wie du halt sagst, man ist halt irgendwie auf seinem Stand und ich meine, man hat hunderte von Spielen im Regal und man hat noch mehr gespielt und dann sind für einen gewisse Dinge selbstverständlich, man ist viel schneller in den Mechaniken drin, man erkennt die Zusammenhänge viel schneller, weil wir eben, wie du so schön gesagt hast, diese Entwicklung ja durchgemacht haben, Leute, die aber, und da ist es egal, welches Alter, ne, so, wenn die halt gerade frisch da reinkommen, dann kann selbst so ein Kennerspiel, was für uns natürlich irgendwie, ach ja, okay, verstehe ich ja, alles klar, wir legen los, kann für die durchaus schon mal ein bisschen überfrachtend sein, ne, also ich bin ganz glücklich, mit meiner Freundin spiele ich jetzt immer Maus und Mystik und das ist ja durchaus ein Dungeon Crawler Light, hat doch schon einige Regeln, aber das funktioniert, das macht ihr auch richtig Spaß und sie sagt dann auch immer, Mensch, wenn du das verwaltest, dann ist das für mich in Ordnung, aber sie steckt da schon mittlerweile recht drin, das ist eins der wenigen Spiele, wo sie auch vorhin schon selber sagt, ach so, wenn du am Wochenende wieder da bist, Maus und Mystik kannst du ihn mitbringen und was ja auch verbindet, wir haben ja immer nur das Spielen per se, aber bei ihr ist es auch so, wir haben jetzt angefangen zusammen zu malen. Das ist einfach super geil, dass du dich dann zusammen hinsetzt und das Maus- und Mystik-Spiel haben wir zusammen komplett bemalt. Und das ist für sie natürlich auch ein mega geiles Gefühl, wenn sie dann mit diesen Figuren, die sie auch selber gemalt hat, spielt und das Spiel natürlich auch nochmal aufwertet. Und das ist schon Mehrwert, ne? Auch was so das Hobby noch um das reine Spiel herum auch bietet, ne?
Ich hätte noch eine Fachsimpelei natürlich. Ich habe natürlich auch bei Boardgame Geek ein bisschen recherchiert. Es kommen für 2023 sind ja noch zwei Remakes oder Reworks, hast du es genannt, ja. Angesetzt. Ein neues Spiel für 2024 und ein Rework von was war es noch? Rum und
wie Ehre.
Rum. Genau. Rum und Ehre. Top.
Rum und Ehre. Nee. Da war ja dieser super Wortwitz drin. Ruhm, ja. Und Ruhm und das H in Klammern gesetzt, dass man beides lesen konnte, war ja so ein Piratenspiel, Riesenkracher.
Ja, und da kommt ja jetzt was Neues auf uns zu. Wie weit ist die Arbeit da fortgeschritten?
Auch ganz spannend. Ich berichtete ja, dass ich bei der Redaktion war. Also dieses Rework von Ruhm und Ehre ist tatsächlich auch ein neues Spiel. Weil ich zwar den Kernmechanismus behalten habe, aber nur diesen. Das Spiel drumherum ist ein komplett anderes und es wird auch außer diesem Kernmechanismus niemand mehr erkennen können, weil es einfach wirklich ein neues Spiel ist. Deswegen würde ich an der Stelle mal von Rework sprechen, sondern ganz neues. Und das zweite angekündigte, also das wird Nassau heißen, das zweite angekündigte Patliputra ist jetzt genau. Nicht so weit, dass wir es jetzt schon veröffentlichen werden in der nächsten Marge, sondern dass da in diese Lücke jetzt, die da entsteht, ein anderes neues Spiel reinbringen werden. Da da habe ich aber mit dem Verlag ausgemacht, dass der Verlag das sozusagen ankündigt, was das sein wird.
Ah, okay.
Aber was ich sagen kann, es ist auch ein ganz neues Spiel.
Im Kenner-Bereich.
Also das Nassau wird Experten-Level, also auf jeden Fall gehobenes Kenner-Niveau, aber ich würde es schon in den Expertenbereich reinbringen, wobei diese, und das wird mir jetzt auch von den Testgruppen bestätigt, diese Piratenwelt da ganz gut eingefangen wird, also schon so mit allem, was dazugehört. Und das wird, wie gesagt, anspruchsvoller sein und das andere im Kennerbereich, mittlerer Kennerbereich.
Vielleicht oh, das hört sich gut an.
Unterer Kennerbereich, ja.
Also kommt noch eine ganze Menge. Ist für dich diese City-Reihe dann irgendwann erschöpft oder sagst du, da bist du noch mittendrin und da ist noch das Ende nicht zwingend in Sicht? Also arbeitest du weiter an dieser City-Collection, sage ich jetzt mal?
Da arbeite ich natürlich weiter dran. Also ich meine, das ist jetzt auch ein offenes Geheimnis oder kein Geheimnis oder das ist auch jedem klar. Also so ein Verlag macht ja so eine Reihe nicht, weil sie mir was Gutes tun wollen, sondern weil sie auch Geld damit verdienen wollen, das ist ja klar. Und solange das funktioniert, werden wir daran weiterarbeiten und wenn es nicht mehr funktioniert, werden wir nicht mehr daran weiterarbeiten. Und was wir jetzt einfach bewerten müssen, ist, wie gut welche Reworks auch funktionieren. Und ich habe ja vorhin von New York City gesprochen. Das Rialto damals, auf das New York City aufbaute, wurde damals schon von einigen als wirklich gutes Spiel auch gesehen, aber so richtig in die Breite ist auch nicht gegangen. Und das gleiche Schicksal hat jetzt New York City auch. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man jetzt sagt, wir machen alles Alte von Stefan Feld nochmal in irgendeiner überarbeiteten Version, sondern man muss halt gucken, was wirklich auch Potenzial hat. Deswegen werden vielleicht auch häufiger mal dann neue Sachen reinkommen. Und für mich ist einfach schön, und das sieht man bei diesem Marrakesch, weil, also jetzt mal auch wieder weiter ausgeholt, es ist ja eine Ehre für mich gewesen, dass der Verlag auf mich zukam und gesagt hat, hey Mensch, wir machen für dich eine eigene Reihe auf. Hast du da Lust drauf? Und weil ich eben gedacht habe, es gibt schon noch ein paar alte Sachen, die ich gerne nochmal verändern würde, mit ab und zu was Neues, da ist es ja toll. Und deswegen macht es auch Spaß. Und da war aber von Anfang an klar, das soll in diese Deluxe-Ecke rein. Ich darf mich da austoben. Ich muss nicht irgendwie sagen, okay, jetzt hier dürfen es nur 20 Karten sein und bitte nur 5 Holzklötzchen oder so irgendwas, sondern ich mache. Und das, was es kostet, kostet es hinterher. Jetzt sind wir wieder beim barocken Teil und da tobt man sich dann tatsächlich auch aus ein bisschen. Ja. Das ist für mich auch eine Chance, was man vielleicht nach außen nicht so sieht, dass ich mich da auch nicht so sehr beschränken muss, weil das ist Alltag bei anderen Sachen, dass natürlich der Verlag sagt, okay, er will in die Breite und viel verkaufen und dann darf der Preis eben nur so und so hoch sein und muss auch noch ein gutes Spiel sein und dann muss man sich eben begrenzen. Und von daher ist es schön, auch für die City Collection neue Sachen entwickeln zu können. Was aber nicht heißt, dass es jetzt immer so opulente Dinger werden. Also bloß, wenn man es entwickelt, kann man sagen, okay, das kann ich doch noch reinpacken, weil es das Spiel besser macht und ich muss mich jetzt da materiell nicht begrenzen.
Ja, ich denke, das ist jetzt auch so ein Selbstläufer. Die Leute erwarten das, die gewisse Mechanik und Thema mit der Ausstattung. Also das ist ja gern gesehen aktuell. Es sind ja auch so Spiele wie von Eagle Griffin, also von Lacerda, wo man auch mal so, oh, Lacerda und Eagle Griffin und die sind so toll, die Spiele. Und das ist jetzt tatsächlich auch so, dass die Leute das auch akzeptieren und sagen, so ein Spiel kann mal teurer sein, weil das Material ist halt gut und die Leute zahlen es dann auch letzten Endes. Und ich verstehe das da voll und ganz, was du da sagst. Also dieses nicht einschränken müssen, sondern dass das auch zu deinen Konditionen dann geschieht, dass das Spiel aussieht, wie es dann am Ende aussieht, dass du auch wirklich sagst, das ist so gut, damit bin ich zufrieden. Das ist ja am Ende auch im Prinzip das, wo man darauf hinarbeitet, ne? Dass man nicht sagt, ich muss es in 5 Jahren nochmal neu überarbeiten, weil irgendwie hat mich da auch was gestört. Es hört sich sehr, sehr gut an. Es hört sich sehr, sehr gut an, dass da auch noch einiges kommt und einiges zu erwarten ist.
Ja, definitiv. Und was ich da eben noch ergänzen möchte, weil ja jetzt zuerst tatsächlich nichts da rausgeliefert wird, ist ja Cusco und Vienna. Rework von Bora Bora und Rework von La Isla. Das ist so ein Punkt. La Isla früher, das war einfach in Anführungszeichen vermurkst, materialtechnisch schon Alea. Und da hatte ich große Hoffnung und das macht mir heute noch einen Riesenspaß, das Spiel zu spielen. Deswegen war das für mich ein Anliegen zu sagen, okay, das war zwar auch nicht so erfolgreich, aber das hat es verdient, in meinen Augen nochmal aufgelegt zu werden. Und da zu erleben, wie jetzt das Team in Queen, und das ist der Ulrich von Robert, der die Redaktion und auch so ein bisschen die Koordination von der City Collection macht, wie der da die Ideen reinbringt. Und das ist ja jetzt so das Nachkriegs-Wien sozusagen, so Agententhema, dritter Mann mäßig. Und wie das dann entstanden ist und dann der Lukas, der die Grafik macht, das dann aufs Brett oder auf die Karten bringt, das macht einen Riesenspaß als Autor, weil am Schluss geht es ja, außer man lebt davon, aber geht es ja darum, ein tolles Produkt in der Hand zu haben. Und ja, deswegen ist es für mich einfach, wenn die Leute manchmal fragen, oh, mit Queen Games und Ruf ist ja der allerbeste gewesen. Ich glaube, es ändert sich jetzt auch so langsam, aber das sind für mich einfach Kriterien, wo ich sage, das ist toll. Und am Schluss ist das Produkt bei Queen Games auch toll. Und die Menschen dort, da sind wir wieder bei dem Thema, sind auch toll. Der Rajiv Gupta, der Chef von Queen Games, ein ganz lieber Mensch, der wirklich auch sich um seine Leute kümmert. Und ja, da macht es Spaß, diese Reihe mitzumachen. Und natürlich kann ich diese ganze Preisdiskussion, die werdet ihr auch verfolgt haben, verstehen aus SpielerInnensicht, aber man muss immer auch die andere Seite sehen. Und der muss sechs Menschen in seinem kleinen Verlag, das ist ja ein kleiner Verlag, auch irgendwie ernähren. Und sein Weg ist jetzt einfach zu sagen, okay, diese Deluxe-Marke, die ist jetzt die Einnahmequelle. So wie Mercedes sagt, ich verkaufe nur die Luxuswagen, weil sich das jetzt halt auch rechnet, in Anführungszeichen. Und dann kommt die Spielergemeinde und sagt, ich will aber eigentlich auch noch was anderes und das ist doch alles viel zu teuer und bla bla bla. Deswegen ist ja auch jetzt gut, dass Queen Games den Schritt mit der Essential Edition gemacht hat, weil das Spiel vom Spielwert das gleiche ist. Und jetzt kann man es für einen, sagen wir mal, erschwinglicheren Preis auch kriegen.
Obwohl ich jetzt nicht sagen würde, dass der Verlag grundsätzlich einen schlechten Ruf hatte. Ich habe immer nur auch so ein, zwei Kumpels. Man schmunzelt immer, weil man immer das Gefühl hat, dass Queen Games irgendwie, deswegen fand ich das so spannend, weil du gerade noch über die Grafik und über das Design geredet hast, zumindest eine Zeit lang hatte man immer das Gefühl, dass irgendwie das Artwork immer sehr, ja, sehr homogen irgendwie ausgewählt wurde, ne? Man konnte anhand der Schachtel ohne das Logo als bestimmt ein Spiel von Queen Games. Das war eher so das Ding, aber sie hatten ja jetzt nicht irgendwie viele schlechte Titel. Also ich kann mich noch erinnern, zum Beispiel Escape fand ich damals super. Da kann mich noch erinnern an die Messe, an der es rausgekommen ist. Das wurde super verkauft, die Leute fanden es gut und ja, habe ich auch noch sehr lange in meinem Regal gehabt. Ne? So allgemein sind natürlich so Realtime-Games immer so ein Ding, da ecken ja viele an. Ich find's immer super, aber naja, also ich find's gar nicht so tragisch.
Das kam ja noch aus der Zeit, als man sagte, ich kaufe kein Queen Games Spiel, weil ein Jahr später wird es dann verramscht.
Ja.
Mit dieser Preispolitik, was 5 Jahre später alle anderen auch gemacht haben. Und da muss Queen Games selber auch sagen, warum das so war, weil die mit großen Kaufhausketten gearbeitet haben und gar nicht Queen Games gesagt hat, wir verramschen das, sondern die Kaufhausketten haben dann das Zeug rausgehauen, wo die gar keinen Einfluss drauf hatten. Mhm. Aber daher kam so dieser Queen Games Ruf und natürlich mit der Grafik. Es ist schon so ein bisschen, wie soll man das sagen, konservativer, biederer oder klassischer oder so, die Spielegrafik, die hat sich natürlich jetzt in den letzten 5 Jahren, würde ich mal sagen, ja, vielleicht auch schon ein bisschen länger, grundlegend geändert, weil natürlich der Markt viel internationaler ist und ich glaube, Illustratoren außerhalb von Deutschland sich auch mehr trauen oder Verlage außerhalb von Deutschland viel mehr sich trauen, auch mal was ganz anderes zu machen. Und deswegen erscheint natürlich der Eindruck, oh, das ist so ein bisschen oldschool oder altbacken, irgendwas in der Richtung.
Echt?
Und Also es geht jetzt für mich auch gar nicht darum, Queen Games zu verteidigen, aber also ich kann das nachvollziehen und es ist eben so in der Konnotation, dass Queen Games manchmal schräg angeguckt wird. Und ich finde aber, dass die wirklich auch viele gute Produkte gebracht haben, gerade in Familien- oder unteren Kennerspielbereich. Luxor, Raja of the Ganges,
Runestone. Oder Kingdom Builder. Das habe ich immer noch, auch in meinem Regal. Habe ich auch schon mal mit Heidi gespielt und ist auch so ein Spiel. Finden auch nicht so viele gut, komischerweise, aber es funktioniert ja gut. Also du hast immer wieder eine Varianz drin, in je nach Spielaufbau und es ist auch einfach. Ne? Also, und auch trotzdem ist auch so eine Zufallskomponente drin. Also sind Spiele, die funktionieren nach wie vor auch ganz gut, ja.
Aber ich finde, man merkt, dass sie nicht mehr so, sie sind ein bisschen vorsichtiger, glaube ich, in ihrer Spieleauswahl geworden. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, es gab ja zum Beispiel mal so Experimente wie das Darkest, diese Zombie-Ding, das ist ja. Ja, also es war ja ein großer Hoffnungsträger, wo viele gedacht haben, so, oh Mensch, Queen Games, Survival-Zombie-Thema. Und mittlerweile wird es ja auch richtig verramscht. Da bist du schon froh, wenn du nur 20 Euro für diese riesen Schachtel kriegst, die ja immer wirklich teuer war. Ja, schade eigentlich. Also es, ich habe es leider auch nie gespielt. Ich hatte es mal irgendwie hier, weil ich es jemandem verkaufen sollte. Aber sah cool aus, sah spannend aus. Aber ich habe halt auch an vielen Stellen gehört, dass es halt leider nicht das irgendwie gehalten hat, was versprochen hat. Aber lass uns mal so von Queen Games weggehen. Wir sind jetzt schon ein bisschen gut in der Zeit. Und ich dachte, ich stelle jetzt noch mal so die wichtigen Fragen. Wo geht's denn dieses Jahr so in Urlaub hin?
Wir sind keine so riesen Urlauber, meine Frau und ich. Aber was wir sehr gerne tun, ist wandern gehen.
Geil. Also,
ist ja voll uncool vermutlich.
Nein, überhaupt nicht. Ich bin tatsächlich absoluter Wanderfan.
Und weil wir ungern sehr weit mit dem Auto fahren wollen und fliegen eigentlich eher selten oder auch kritischer bei Eugen jetzt, gehen wir da, wir sind ja hier in Süddeutschland, so am Bodensee, Bregenzer Wald, Vorarlberg, gehen wir ab und zu mal hin und machen da unsere Touren und das ist total schön. Ja, aber meistens auch nicht so lang. Also das ist ja auch so ein Punkt, in der Position, in der ich nun mal in meiner Schule bin, ist ja nicht mehr so ganz typisch die 6,5 Wochen Ferien. Also da geht es dann auch ein bisschen kürzer. Von daher muss ich auch ein bisschen was in der Schule machen. Und dann muss ich natürlich spielen und Spiele erfinden. Und
ja, vielleicht begegnen wir uns ja mal. Ich bin ja geborener Schwabe, wie man hört. Ich komme ja aus dem Ländle und geboren, waschechter Häfler, ja, Bodensee, Friedrichshafen, da komme ich von weg, da habe ich auch noch Familie. Und deswegen ist mir die Region sehr gut bekannt. Und eigentlich, ich war ein bisschen traurig, ich wollte eigentlich jetzt zur Spiel doch nach Friedrichshafen. Ich bin froh, dass sie eigentlich gesagt haben, dass sie nächstes Jahr wohl wieder stattfinden wird, weil dieses Jahr habe ich es leider nicht geschafft. Aber Familienbesuch steht noch an. Ansonsten gehe ich ganz gerne im Erzgebirge wandern oder ich war jetzt auch im Harz, obwohl das natürlich echt schon, du hast ja gerade eben angesprochen, so, ne, dass man ja gewisse Dinge ein bisschen kritischer beäugt und wenn man dann mal sieht, auch durch diesen Klimawandel, die ganze Borkenkäfer da, was sie da mit den ganzen Fichten gemacht haben, das ist schon gar nicht so ohne. Aber insofern, Wandern ist ziemlich cool, finde ich. Und ich habe, es gibt noch einen anderen Kanal, und zwar Meeple King. Und mit dem Gordon habe ich nämlich mal gesprochen und der sagte auch so, Mensch, wir wollen eigentlich so nächstes Jahr 10 Tage irgendwie Survival-Wandern in Schweden, da war ich sofort dabei. Ne? Also wenn ihr das macht, ich finde das richtig cool. Ich habe jetzt so eine richtige Ausrüstung hier und ja, ich finde, da kann man super den Kopf freikriegen.
So ein Revival, also in meiner Jugend, als junger Erwachsener, wenn dann irgendjemand gesagt hat, hey, geh wandern, dann musste er mindestens schon 75 Jahre alt gewesen sein. Also es gibt wohl immer mehr, die jetzt auch in jungen Jahren das Wandern gut finden und also man kriegt den Kopf frei und was ich überhaupt nicht kann, ist 2 Wochen am Strand liegen. Da würde ich wahnsinnig werden. Also so viele Spiele könnte ich gar nicht auf einmal erfinden, dass da 2 Wochen lang ich nur rumliegen könnte. Also das ist was, also ich meine so küstenmäßig mal wandern, finde ich auch schön. Also ich habe überhaupt nichts gegen Meer, aber also Strand liegen wäre nichts für mich und da ist Wandern einfach schön.
Ja, der Daniel ist ja eher so der VIP-Urlauber, da geht's immer an den Gardasee und so und der führt dann nämlich das Jetset live. Ich warte schon immer hier, ich gucke immer schon auf mein Handy, wenn der Daniel nicht so erreichbar ist, dann warte ich immer schon auf die WhatsApp-Stories und dann sehe ich wieder nur Palmstrand, See und blauen Himmel und 2 wunderschöne Frauen, die da mit
Berge. Berge und See.
So sieht es nämlich aus.
Geht dies ja tatsächlich wieder zum Gardasee,
ja, genau. Dann, es geht jedes Jahr für dich an Gardasee, also hör doch auf, hier rumzuquasseln, ey.
Siehst du, wir Lehrer, wir haben einfach so ein langweiliges Leben, wir machen nur das Gleiche.
Sicherheitsbedürfnis, hohes Sicherheitsbedürfnis.
Ich würde sagen, wir sind jetzt fast durch. Ich habe ein kleines Anliegen noch. Ich weiß, das hat jetzt nichts direkt mit dir zu tun, Stefan, aber dem Daniel habe ich es tatsächlich schon mal geschickt. Wir haben vor, weil Datum ist hier 22. Mai, habe ich eine wunderschöne E-Mail bekommen oder wir haben sie bekommen. Und die ist so unfassbar gelungen und so nett. Und außerdem, wer uns kennt, weiß, dass Daniel und ich auch drauf stehen, wenn wir mal den Bauch gepinselt kriegen. Wenn das für dich okay ist, dann würde ich dir gerne einfach mal vorlesen, weil ich finde, dass das irgendwie honoriert werden muss. Und wenn wir jetzt noch irgendwie 2-3 Folgen warten, dann geht das irgendwie mal unter. Deswegen würde ich das einmal ganz kurz aufnehmen, bevor wir dann noch mal so in den Schlusstalk reingehen. Aber ich finde irgendwie, gerade wenn Menschen sich irgendwie den Aufwand machen, und ich glaube, der hat da einige Minuten dran geschrieben. Und auch das, was du gesagt hast, unsere Community mit sehr vielen besonderen Menschen irgendwie zusammenhängt. Ich könnte noch eine zweite E-Mail danach vorlesen, das mache ich aber nicht. Das war ein super nettes Pärchen, die kommen wohnen aktuell in München und haben halt gesehen, dass ich dieses Potti-Wochenende mache, und haben mir eine super liebe E-Mail geschrieben, in denen sich beide vorstellen. Dann war noch ein Familienfoto drin und Mensch, und wir würden so gerne kommen, aber wir haben ein kleines Kind, ist das denn okay? Und wenn nicht, ist das auch voll in Ordnung. Wir können ja mal über Boardgame Arena spielen, dass wir uns kennenlernen, haben mir so ihre Boardgame-Geek-Liste angehangen, und ich habe die sofort angerufen und habe gesagt, Leute, ihr könnt kommen, alles super. Und diese E-Mail wollte ich jetzt einmal kurz vorlesen, und zwar ist sie vom Sebastian.
Stefan wollte was sagen.
Kurze Frage noch, und mein Job ist dann, euch beiden zu applaudieren, oder hinterher?
So sieht's aus. Das war jetzt der Plan.
Dann bereite ich mich schon mal vor.
Oh Gott. Die E-Mail ist vom Sebastian.
Stefan, ich habe damit nichts zu tun.
Die E-Mail ist von Sebastian, und er schrieb: Servus Potti, Gude, Heider. Ich heiße Sebastian und komme aus Mainz. Ich bin nicht der Typ, der großartig Kommentare ins Netz schreibt, aber jetzt hatte ich doch mal das Bedürfnis, meine Meinung kundzutun. Ich habe mit dem Brettspiel-Hobby Ende 2018 angefangen. Durch meine zwei kleinen Kinder hat sich eine neue Bubble mit Eltern, anderen Kindergartenkindern ergeben. Durch diese lernte ich einen anderen Vater kennen, der sich dem Hobby schon länger widmete. Nach dem ersten Spieleabend, zu dem ich gähnend gegangen bin, war ich Feuer und Flamme. Ja, auch ich kannte bis hierhin nur die üblichen Spiele, Siedler, Risiko etc. Eigentlich habe ich erwartet, dass jetzt noch Burgen von Burgund steht, aber dann wäre er nicht gehend dahin gegangen, deswegen geht's ja nicht auf. In einer seit dem wöchentlich stattfindenden Spielrunde haben wir schon einiges an Must-Plays und auch unbekanntere Schätze gezockt. Mit der Zeit lernte ich neben Boardgame Geek auch noch andere Plattformen kennen, über die man das Thema reflektieren und genießen kann. Aber erst Mitte 2020 habe ich durch Zufall entdeckt, dass das Podcast-Repertoire nicht zu unterschätzen ist. Da ich gerne Podcasts auf dem Weg zur Arbeit oder beim Sport höre und das Brettspielthema liebe, hat das ziemlich gut gepasst. Aber leider waren nicht alle Podcasts durchweg interessant für mich, was schnell dazu führte, dass ich immer etwas länger suchen musste, bis ich was Spannendes gefunden hatte. Beispielsweise bei BSN eine reichhaltige Auswahl, aber die meisten Themen und Interviews waren nicht unbedingt interessant für mich. Letztes Jahr, es müsste November gewesen sein, bin ich auf euren Podcast gestoßen und musste schnell feststellen, boah, genau mein Ding. Jede Folge ein No-Brainer, konnte ich direkt hören, habe ab Folge 1 gestartet und jede Folge genossen. Nach einigen Folgen ist mir aufgefallen, dass anscheinend letztes Jahr Juni die letzte Folge gelaufen war. Obwohl ich chronologisch alles gehört habe, konnte man bei Aufruf auf Spotify ja sehen, wann die letzte Folge lief, und der Titel deutete auch darauf hin, dass ein Ende eingetreten war. Ich hatte aber noch nicht vorgegriffen, obwohl ich schon neugierig war, was der Grund für das Ende war. Denn diese Energie, das Engagement, das ihr ausgestrahlt hattet, haben mich rätseln lassen, wie man aufhören kann. Von November bis letzten Monat im April habe ich voller Begeisterung alle Folgen gehört und wollte gerade in der zweiten Staffel raushören, ob sich schleichend an eurem Verhalten ein Ende absehen lässt. Als das Ende dann da war, war ich schon schwer enttäuscht, wie nichtssagend bzw. unabgeschlossen ihr euer Schaffen abgeschlossen habt. Ich gebe zu, ihr habt mich als passendes Zielpublikum schon direkt getroffen. Brettspielthema, Anekdoten aus der Jugend, 90er Jahre, Heide hat ähnliche Familienverhältnisse wie ich, vergleichbare Ansichten zu Politik und Gesellschaft. In einer der letzten Episoden bemängelt Potti, dass die Zielgruppe zu klein wäre, und ja, die vielen genannten Faktoren engen das Interessensfeld bestimmt ein. Aber jetzt mal zum eigentlichen Punkt. Ihr habt mir eine sehr tolle Zeit bereitet. In fast schon familiärer Atmosphäre habe ich die Episoden genossen. Die Interviews mit hochkarätigen Gästen, die bei anderen Podcasts nicht auftauchen, eintauchen. Die Anekdoten aus dem Leben, Spielkritiken und natürlich eure Quiz-Wettkämpfe. Übrigens, Kenze wäre heute eigentlich wieder ein gutes Ding gewesen. Müssen wir mal gucken. Das hat natürlich die Enttäuschung über den Abschluss noch etwas intensiviert. Umso freudiger war ich aufgelegt, als die Tage der Beginn der dritten Staffel erschienen ist. War natürlich ein super Timing, da ich erst kurz zuvor so enttäuscht die letzte Folge gehört hatte. Deswegen möchte ich abschließend nochmal Danke sagen für das überragende Hörerlebnis und hoffe, dass ihr die Energie findet, um wieder alle zwei Wochen was rauszuhauen. Ich verstehe gerade Heider gut, dass neben Familie und Arbeit es unheimlich schwierig ist, überhaupt mal ein Spiel auf den Tisch zu bekommen. Deswegen habt ihr auch meinen Respekt, dass ihr einen so hochwertigen Podcast gewuppt bekommt. Im Übrigen hat sich der Podcast jetzt noch mehr meinem persönlichen Profil angepasst. Durch Pottys neue Freundin und deren Sohn, der nun in sein Leben getreten ist, kommen nun neben den Schwergewichtsspielen auch noch mal mehr Kinderspiele zum Gespräch, die, wie oben erwähnt, auch in meinem Haushalt in nicht zu kleiner Zahl zu finden sind. Jungs, ich wünsche euch nur das Beste. Ich freue mich auf viele weitere Folgen. Macht's gut. Sebastian, PS. Kleiner Funfact, nachdem ich letztes Jahr die ersten Folgen gehört hatte, fiel mir auf, dass ich etwa ein Jahr vorher schon mal bei euch reingehört hatte. Ich wollte was über Kickstarter hören und habe die entsprechende Folge von euch angezeigt bekommen. Nach kurzem Hören dachte ich, was babbeln die da? Das hat auch nichts mit Brettspielen zu tun und habe ausgeschaltet. Wäre ich mal lieber dran geblieben. So, Stefan, dein Einsatz?
So, genau. Aber Potti, es wäre nicht nötig gewesen, dass du die Mail von mir vorgelesen hast.
Genau, es war eigentlich Stefans Mail. So sieht es nämlich aus.
So, aber jetzt ist ja die entscheidende Frage, das habt ihr natürlich sicher lang und breit erklärt, warum ihr aufgehört habt, aber ich habe es leider nicht gesehen, weil ich zufällig verhindert war. Warum habt ihr unterbrochen? Weil Daniel andere Schwerpunkte in seinem Leben setzen musste.
Ja, schwer oder zu sagen, ja.
Das Gesicht von Potti nicht mehr sehen konntest.
Wahrscheinlich Letzteres.
So ein Mix aus allem. Nee, es war am Ende war es ein bisschen schwierig, dann unsere Zeitpläne übereinander legen zu können. Und dann wurde es schulisch dann auch ein bisschen mehr. Meine Zehner sind zum Abschluss gegangen. Und zunehmend hatte ich dann das Gefühl, dass war jetzt eher nebensächlich und ich musste mich auf andere Sachen dann fokussieren und konzentrieren. Und ich fühlte mich darauf so ein bisschen nicht mehr so inspiriert, dass ich gedacht habe, ich biete da keinen Mehrwert mehr. Also das hatte ich so formuliert und dann habe ich gesagt, dann muss man mal vielleicht einen Cut machen und dann nochmal einsetzen, wenn es wieder passt, damit man nicht einfach nur irgendwas was bubbelt.
Ja, also es lag ja auch nicht nur am Daniel, ne? Also wir hatten, glaube ich, also man muss ja sagen, wir haben das Ganze so ein bisschen gestartet im Sinne von, ja, wir haben da anderthalb Jahre drüber gefaselt und wir haben am Anfang gedacht, das kommt eh nie zustande. Bis der Daniel dann irgendwann sich mal eine Flasche Cola Zero unter den Arm geklemmt hat und aus Remscheid zu mir nach Bochum gefahren ist und wir dann einfach mal an so einem kleinen Aufnahmegerät was recordet haben. Und das war so ein Kickstart irgendwie, ne? Das lief super an. Wir hatten direkt irgendwie echt ziemlich viele Hörer und Hörerinnen. Und ich glaube, das Hauptproblem war, dass wir uns dann auch irgendwann in so eine eigene Bringschuld gebracht haben, dass wir uns da selber so ein bisschen unter Druck gesetzt haben, was auch dazu geführt hat, dass auch die Freundschaft zwischen uns beiden zwar nicht gelitten hat, aber durchaus mal auf Probe gestellt wurde, weil irgendwie dann hat's den Daniel mal genervt, dass ich irgendwie mal doch zwei Wochen zum Hochladen gebracht habe. Dann habe ich natürlich gesagt, ja, dann mach du doch mal was. Woraufhin der Daniel sagte, ja, nee, sehe ich gar nicht ein. Und irgendwie, ja, wie das halt so ist, ne? Dann waren wir plötzlich zwei kleine Schuljungs, die sich dann so ein bisschen gekebbelt haben. Und dann, der Output war ja auch sehr hoch. Also wir haben ja wirklich eine zeitweise jede Woche eine Folge hochgeladen. Und dann merkt man einfach, wenn so eine starke Verbindlichkeit drin ist, dann ja, ist irgendwann diese Leichtigkeit einfach weg. Und das haben wir einfach auch gemerkt, dass dann auch die Erwartungen, die Wünsche so ein bisschen divergiert haben, dass wir irgendwie nicht mehr da aufeinander gekommen sind. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, also Daniel ist schon früher ausgestiegen, obwohl ich eigentlich gehofft habe, dass wir die Staffel noch zu Ende machen. Also es waren eigentlich 50 Folgen geplant. Es schreien auch immer noch Leute übrigens nach, wie heißt es, die Metal Heroes, ne? Da müssen wir auch mal weitermachen. Das ist so ein Spielbuch, was ich übrigens sehr empfehlen kann. Und ja.
Es liegt sogar hier.
Ja, also ich hab's hier ja auch noch. Also wir sind mittendrin hier bei den Metal Heroes and the Fate of Holz. Da müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht mal einfach außerhalb des Podcasts vielleicht was aufzeichnen. Aber ja, und dann kam halt irgendwann, ich habe da noch mal eine Folge alleine gemacht mit dem Dennis von Deist. Und hatte ursprünglich mal so die Idee, halt zumindest unregelmäßig, wenn ich mal einen Gast habe, da was zu machen. Aber ja, dann haben sich bei mir auch die Umstände geändert. Und das Witzige war aber, nach so einer geraumen Zeit habe ich gemerkt, mir fehlt was. Und dann habe ich mal schon angefangen, den Daniel so latent immer zu bearbeiten. Und das Schöne war, von allen Ecken und Enden, dann habe ich hier mal eine E-Mail bekommen, dann hat da mal einer was geschrieben und Mensch, ey, fragt doch den Heider nochmal und ey, ihr müsst mal wieder und wo bleibt Brettheim Stories? Und steter Tropfen höhlt ja bekanntlich den Stein. Und das habe ich immer schön brav an den Daniel weitergeleitet. Und immer so, Mensch, Daniel, guck mal. Und am Anfang mal so, ja, ja, bla, bla. Und ja, und irgendwann war dann so, wo wir dann gesagt haben, ja, komm, irgendwie haben wir ja doch beide wieder Bock. Und jetzt sitzen wir wieder hier. So war's.
Ist tatsächlich und kriegt direkt noch Spielideen.
Also,
kriegt direkt wieder Spielideen, ja.
Weil ihr das jetzt angesprochen habt, dieser Kreativdruck in Anführungszeichen, der sich aufbaut, wenn man eben regelmäßig was abliefern muss, den gibt es ja in vielen Bereichen, ist beim Spielen tatsächlich auch so. Und deswegen bin ich so froh, dass ich nicht davon leben muss. Oder das ist auch einer der Gründe, warum ich es eben nicht mache, weil dann nämlich nichts mehr rauskommt. Und, aber was ich sagen wollte, ist, das ist ja ein Kennzeichen von euch, dass ihr bisher auch so authentisch und einfach sympathisch als Team rüberkommt. Und ich versuche jetzt nicht die Schleimspur weiterzuführen, die ihr am Anfang gelegt habt, sondern es ist tatsächlich so, das ist ja auch so ein bisschen, was heißt ein Alleinstellungsmerkmal? Es gibt auch andere nette Teams, aber dieses bisschen Kappeln und doch aber um die Sache gehend, also das macht euch ja aus. Und von daher finde ich es jetzt auch schön, dass ihr weitermacht und so tolle Gäste einladet.
Tja, wir starten natürlich die dritte Staffel mit einem der Besten, ja. Also wenn wir jetzt hier schon ausrutschen, dann rutschen wir auch alle aus, ne?
Gut. Denn schon. Am Ende ist jetzt eigentlich auch eine runde Sache, denn ich habe immer wieder an Burgen vom Burgund im Podcast rumgebaggert, sodass eigentlich Potti jetzt dazu genötigt ist, das Spiel zu spielen.
Ja, ich mach's. Es ist jetzt soweit. Ich habe mir tatsächlich vorhin überlegt, es ist ja wie bei wie hieß es nochmal, wie bei Trois, ist ja auch so ein Ding. Also tatsächlich, du musst wissen, es gibt zwei Spiele, über die Daniel und ich immer wieder stolpern und immer wieder drüber reden. Und das sind Trois und Bubu. Das sind die beiden Spiele, die immer Thema sind seit der allerersten Folge. Und selbst Trois habe ich mittlerweile im Regal. Und ja, komm, fuck off, warum auch nicht Bubu? Was soll der Geiz, ne?
Und wisst ihr, was nächste Woche garantiert bei mir im Regal ist? Ich habe gerade bei Kleinanzeigen hier
Dribbelfieber
für 5 Euro Verhandlungsbasis gesehen. Da schreibe ich gleich. Wenn so wirst du verramscht. Aber
da wünsche ich mir Folgendes, dass du, Potti, mir schreibst, wenn du Ubu gespielt hast und dass wenn ihr Dribbelfieber oder du allein, Daniel, das gespielt hast, mir auch eine kurze Rückmeldung gebt.
Auf jeden Fall.
Ja, geil, machen wir. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Übrigens, was ich auch nochmal, und dann sind wir, glaube ich, auch fertig vor dir, was ich dir nochmal zurückspielen wollte, das wollte ich vorhin auch schon sagen, was ich an dir total sympathisch finde, dass du auch einen gewissen Eigenhumor besitzt. Also ich musste zu dir mal lachen, wenn du über ein altes Spiel gesprochen hast, und dann war der übelste Renner, so, ne? Also irgendwie, es gibt ja Leute, die sind da immer sehr angefasst, wenn man irgendwie sowas anspricht, und du nimmst das, glaube ich, auch mit Humor, wenn mal so ein Spiel irgendwie vielleicht nicht doch ganz so gewesen ist, wie du es dir gewünscht hättest, und ja, sowas finde ich super cool. Macht Spaß.
Schön zu hören, ja. Fühle ich auch tatsächlich so. Also, man kann nicht immer nur Sensationen abliefern.
So sieht's aus. Es sei denn, man heißt Rainer Knizio und hat 700 Schubladen bei sich zu Hause rumliegen. So. Ja. Der Mann, der 700 Schubladen.
Der Herr Knizia ist auch ein spezieller Fall. Habt ihr den schon mal gehabt?
Ja.
Ja.
Er war auch schon da. War super witzig.
Ja, das glaube ich gerne, ja.
Ja. Aber der hat ja auch, der hat schon eine verrückte Vergangenheit. Aber das ist mit eins von Heidis Lieblingsspielen, Heckmeck am Bratwurmeck. Das Spiel, also das ist auch, das spielen wir rauf und runter.
Also das sind ja auch, also die drei Großen, die mich geprägt haben. Also Rainer Knizia, Wolfgang Kramer und Räuber auch, und zwar vor Katana, der ja echt gute Sachen, super gute Sachen. Löwenherz, eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und das ist unglaublich, was die für uns nachfolgende Spieleautoren da für Wege bereitet haben. Hut ab. Und klar kann man über Herrn Knizia schimpfen und dass er jetzt alles irgendwie wieder verwurstet und so. Aber da sind wir genau bei dem Punkt, er verdient dadurch sein Geld und jetzt eben nicht mehr nur noch die Perlen abliefern, sondern muss halt auch mal was abliefern, was sich verkauft.
Obwohl wir da auch irgendwann mal gesagt haben, so das Ding bei ihm ist ja wirklich, er hat selten so, also für unser Verständnis, oder mein Verständnis, selten so ein Ding, was so richtig ballert, aber die Dinge gehen halt und die sind immer okay und die funktionieren immer, wie der Daniel so schön gesagt hat, die sind mechanisch einwandfrei und da machst du grundsätzlich, wenn man sagt, hier, da kannst du den Knie ziehen, da machst du ja grundsätzlich erstmal nichts mit verkehrt, ne? So.
Also er ist ein Vollprofi, auf jeden Fall. Also hat er auch drauf. Und was der für innovative Ideen auch damals tatsächlich in der Zeit gebracht hat, Wahnsinn, Wahnsinn. Also wirklich toll.
Ja. Und für die Zeit, ne, macht man sich heute keine Gedanken, weil heute kannst du einfach alles machen, alles ausprobieren und im schlimmsten Falle machst du einen Kickstarter raus und dann findest du immer eine Zielgruppe. Aber damals war es, glaube ich, noch nicht mal so einfach, innovativ zu sein und was ganz anderes auszuprobieren, weil die Leute bestimmte Erwartungen hatten an Brettspiele. Ne? Und das muss man tatsächlich auch sagen, so Pionierarbeit würde man dann wahrscheinlich sagen.
Ja, war es tatsächlich. Und was ja heute jetzt der Fall ist, ist natürlich jetzt auch 15 Jahre später, aber dieses, was viele machen, hier Bausteine zusammensetzen und dann wird was Schönes draus und da kann auch wirklich was Schönes draus werden, ob das jetzt Anak ist oder Dune oder was auch immer. Aber dieses innovative Neue, das kommt seltener, sage ich mal. Und das hat er in der Zeit, hat er einen neuen Mechanismus nach dem anderen rausgebracht. Ja. Also was er an Auktionsmechanismen rausgebracht hat, unglaublich. Taj Mahal von Alea. Ein sensationelles Spiel. Man hasst sich hinterher als Spielerinnen und Spieler, aber wirklich, also unglaubliche Dinger. Von daher Hut ab.
Ja.
Dann muss man auch in Kauf nehmen, dass er heute jetzt sich selber ab und zu mal kopiert und damit Geld verdient.
Ist okay. Also auch weil du jetzt gerade noch mal angesprochen hast, ne, ist ja leider vor kurzem verstorben, auch Täuber mit auch Siedler, auch, ne, muss man ja wirklich sagen, das sind Spiele, die waren so einzigartig in dem Moment, wo sie gekommen sind, dass sie halt wirklich jetzt die Zeit überdauern. Man kann sich natürlich jetzt hinsetzen und sagen, na ja, es gibt immer diesen schönen Spruch, das Spiel ist vielleicht nicht gut gealtert, aber es hat immer noch eine so große Fanbase und erst gestern habe ich irgendwie auf Facebook wieder gesehen, da bin ich in so einer Spielegruppen Hannover-Gruppe noch irgendwie aus alten Zeiten und selbst da wieder, Mensch, ich würde gerne mal wieder öfter Siedler spielen und zack, 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 direkt 6, 7, 8 Leute, ja klar, bin ich dabei, ja, können wir super, wann nächste Woche und für mich war das so, da war ich auch super klein noch, ich glaube, wie alt war ich denn da? Ich glaube, 95 ist er rausgekommen. Ich glaube, 96, da war ich 9 oder 10. Und da bin ich damals mit der evangelischen Jugendgemeinde, ja, bin ich mit der Katakombe, so hieß das bei uns. Da sind wir auch nicht an den Chiemsee, sondern an den Schliersee gefahren. Und da werde ich nie vergessen, wie ich dann irgendwie in dieses Teamerzimmer reingelaufen bin und der baute gerade Siedler von Catan und sagt, komm, setz dich mal hin, spiel mal mit. Und kurz danach nach Hause kommt, gesagt, Mama, wünsche mir zu Weihnachten so, ne? Also es war einfach gut so.
Ja, auch, also, nee, wir wollen ja jetzt Schluss machen. Also man hat sich irgendwann dran satt gespielt tatsächlich, aber zu der Zeit war das mit diesem Handeln eine neue Form von Interaktion, was es vorher nicht gab, was die Leute an den Tisch geholt hat. Und jeder konnte mitmachen und ja, unglaublich bewundernswert.
So wie bei Burgen von Burgund, ne? Wird auch nach über 10 Jahren immer noch ein Dauerbrenner. Und in 10 Jahren setzen wir wieder hier im Podcast und dann gibt's die, weiß ich nicht, wie vierte Anniversary Edition.
Nicht labern, spielen.
Der dritte oder vierte Kickstarter über Awaken Realms ist dann gelaufen und dann trägt der Stefan nur noch eine goldene Brille, du.
Brötchen ist etwas kleiner als Catan. Also da bin ich bescheiden genug. Burgund ist gut und kommt gut an, aber so mit den ganz Großen kannst du noch nicht mithalten. Und die goldene Brille, mein Verdienst ist überschaubar.
Ja, sag's
mal so.
Das glaube ich. Aber es wäre dir gegönnt. Es wäre dir gegönnt.
Ja, Amen, Amen, Amen.
Ich bin der auch. Also das können wir jetzt mal unterschreiben. Wenn praktisch die gesamten 5,6 Millionen in meine Tasche fließen würden. Cool, aber es sind weniger. kann ich euch jetzt ganz offen und transparent sagen.
Das ist doch ein super Schlusswort. Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat super Spaß gemacht. Ich glaube, es war wieder ein super Mix aus Fachsimpelei und ein bisschen Einblick hinter die Fassade. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin alles Gute. Und ich bin natürlich mal auf die Kommentare gespannt, wie ein Dungeon Crawler von Stefan Feld aussehen könnte. Das bin ich mal gespannt, was jetzt noch kommen wird.
Oh ja, das könnte spannend werden.
Ja, und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr irgendwelche Fragen an den Stefan habt oder sonst irgendwas, haut's mal in die Kommentare. Zur Not leite ich's weiter oder vielleicht guckt er selber mal drunter. Und ansonsten, Daniel, war mir immer eine Ehre.
Ja, es war mir eine Ehre mit euch. Wirklich, war ein schönes Gespräch. War wirklich so ein bisschen so Fragen stellen, aber auch manchmal hat man gar nicht gemerkt, dass man Fragen stellt, sondern es war ein schönes Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Mir auch total. Und wir hatten ja vorher so ein bisschen überlegt, wird es jetzt zu redundant und kommt jetzt das, was ich alles auch schon immer erzähle. Und zwar relativ wenig. Ich hatte auch das Gefühl, schönes Gespräch. Also vielen Dank euch. Viel Erfolg noch. Warte noch ein bisschen mit der nächsten Trennung, sondern macht weiter.
Ist der Plan.
Ja, also jetzt können wir nicht mehr auseinandergehen.
Jetzt können wir
das nicht ist ja quasi, als wenn der Papst jetzt die Ehe abgesegnet hätte. Also von genau. Daher.
Ja, nein, also ich hätte jetzt locker noch eine Stunde weiter quatschen können, aber dann heben wir uns noch was für den nächsten Besuch auf. Und in diesem Sinne, danke fürs Einschalten, Leute. Bleibt sauber und gesund. Zockt immer fleißig einen weg. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.